Crop FM, Ausgabe Nummer 530. Wir schreiben den 12. Juli 2024. Mein Gast heute Abend ist Dr. Yvonne Strattmann. Und es geht ein weiteres Mal um das Steinzeitparadoxon. Und wem ist auch heute wieder der Cropcom mit am Start, jener Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Einfach einsteigen auf die Website von CropFM, cropfm.at. Man kann ihn nicht übersehen. Und ja, Fragen reintippen, gebe sie dann vor allem im hinteren Teil der Sendung sehr gerne an meinen Gast weiter. Auf der Website von CropFM findet man alles Wissenswerte rund um diese Sendung, Hintergrundinformationen zu den Themen, zu den Gästen, vor allem auch ihre Kontaktadressen, falls die angegeben wurden, sonst zumindest einen Verweis auf irgendein Kontaktformular etc. Da werde ich immer wieder gefragt, also die E-Mail-Adressen sind eigentlich immer angegeben. Beim heutigen Gast gibt es einen Verweis auf ein Kontaktformular, aber natürlich auch das Archiv mit allen MP3s zum Online-Hören und runterladen, RSS-Feeds für die News und natürlich für die Sendungen und ja, die großartigen Ankündigungsbilder von Matthias natürlich auch. Matthias arbeitet seit 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator und Fotodesigner. Er gestaltet und produziert vor allem Videospots, computeranimierte Dokumentationen und Buchtrailer, Industriefilme etc. Und er freut sich immer über interessante Aufträge. Mehr auf atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de. Und das heutige Bild ist quasi eine Variante des Bildes zum Teil 1 dieser Sendung. Sehr passend. Und ebenfalls auf der Website von CropFM der orange Button mit dem Herz, der CropFM-Spenden-Button, geht als Überweisung PayPal oder als Bitcoin. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Anderswelt, so titelt ein Artikel, ein recht aktueller auf UFO-Skriptorium, dem Blog von Wladislav Raab. Und der schreibt, die Kelten hatten ein recht interessantes Konzept von der Anderswelt, einem Ort, an dem Götter, Verstorbene und andere Entitäten leben sollen. Diese Welt sei nicht irgendwo da draußen, sondern Bestandteil unserer Realität, eine mit unserer Erde verzahnte Parallelwelt, die Menschen nicht so einfach betreten können. Es sei denn, die Götter ließen sie ein. Und mehr davon im UFO-Skriptorium von Wladislav Raab, verlinkt von der CropFM-News-Sektion auf cropfm.at. Ja, und mehr News. Eigentlich, wann immer ich da was Interessantes finde, über etwas Interessantes stolpere, nicht unbedingt immer was Neues, stelle ich dann auf die Seite auf cropfm.at. Dort findet man übrigens auch natürlich die E-Mail-Adresse, falls man mir mailen möchte. Und an dieser Stelle auch gleich die Entschuldigung, dass ich im Moment wieder teilweise relativ lange Antwortzeiten habe. Wenn ich gleich was drauf zu sagen habe, dann antworte ich manchmal recht schnell, aber wenn es ein bisschen ausführlicher ist oder ja, dann kann es länger dauern. Ja, aber hier geht's gleich weiter mit Dr. Yvonne Strattmann und dem Steinzeit-Paradoxon. Biologin Dr. Yvonne Strattmann promovierte an der Universität Hannover. Über 15 Jahre lang war sie in Forschung als auch Lehre in Deutschland, Südostasien, Mittelamerika und den USA tätig und ist bis heute Gymnasiallehrerin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählt unter anderem die Evolutionsbiologie. Ihr Buch Das Steinzeitparadoxon veröffentlichte Yvonne nicht unter ihrem bürgerlichen Namen, sondern verwendete ein Pseudonym. Ja, und ich freue mich sehr, dass sie heute ein zweites Mal bei mir zu Gast ist. Hallo Yvonne.
Hallo Tarek, ich freue mich auch.
Wir haben das letzte Mal quasi dann irgendwann abgebrochen, weil du auch jetzt nicht so viel Zeit hattest, aber da waren wir eh schon 2,5 Stunden. Eigentlich an der Stelle, wo die Welt in die vierte Welt überging, in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden. Und davor gab es da mehrere Kataklysmen, die von den Hopi in einer beeindruckenden Detailtreue beschrieben wurden. Vielleicht für alle, die jetzt die erste Sendung noch nicht gehört haben, die ich aber sehr empfehlen kann, magst du vielleicht einen kleinen Abriss geben über was bisher geschah, ehe wir uns dann der Zukunft zuwenden. Du schreibst ja, die Vergangenheit war spannender, abenteuerlicher, mysteriöser, himmlischer und katastrophaler, als wir uns je ausgemalt hatten. Und die Frage trifft das auch auf die Zukunft zu, vor allem das Katastrophaler. Aber noch einmal kurz zurück zur Vergangenheit.
Ja, das können wir sehr gern machen. Bevor ich vielleicht so ein bisschen was über die Informationen sage, die die Hopi ja überliefert haben, würde ich vielleicht gerade für diejenigen, die die letzte Sendung nicht gehört haben, nur noch mal ganz grob zusammenfassen, warum man sich überhaupt mit Mythen beschäftigen sollte, weil das ja für den einen oder anderen vielleicht nach wie vor einfach nur irgendwelche ausgedachten Geschichten sind, die man seinen Kindern am Lagerfeuer erzählt hat. Und zwar ist es so, dass man diese Einstellung gegenüber Mythen in den letzten 10, 20 Jahren gründlich überarbeitet und verändert hat. Es gibt einen ganzen Wissenschaftszweig, die Geomythologie, die sich inzwischen tatsächlich mit der Analyse und Auswertung von uralten Mythen beschäftigt. Und die Mythen, die inzwischen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft wurden, haben fast alle tatsächlich standgehalten. Und man geht heute davon aus, dass Mythen eigentlich eben nicht als Unterhaltung gedient haben, wie sie es heute vielleicht tun würden, irgendwelche modernen Märchen und Erzählungen, sondern dass sie tatsächlich das einzige Mittel waren, das die Naturvölker oder auch die unsere Vorfahren hatten, um Informationen oder wichtiges Wissen möglichst weit in die Zukunft, also in folgende Generationen zu transferieren. Und der Patrick Nunn, das ist ein australischer Geomythologe, einer der bekanntesten tatsächlich auch, der hatte in einem Artikel, den ich letztens auch gelesen hatte, nochmal sehr explizit gesagt, dass wir diese Fähigkeit offenbar sehr präzise Informationen mündlich weiterzugeben über lange Zeiträume verloren haben und dass uns das abhanden gekommen ist mit der Einführung der Schrift, interessanterweise. Und er sagt eben auch, das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob wir uns das letzte Mal auch darüber unterhalten hatten, aber zumindest bestätigt es etwas, was ich so auch gesagt hätte, dass es den Anschein hat, dass die mündliche Überlieferung der alten Völker präziser war, auf lange Sicht gesehen, als es die Überlieferung auf schriftliche Art und Weise der Fall ist. Also wie zum Beispiel, es gibt ja, nehmen wir die Bibel als Beispiel, die ist 100.000 Mal neu abgeschrieben wurden, jedes Mal neu interpretiert wurden, angepasst wurden an die Weltanschauung des Schreiberlings, des Übersetzers, desjenigen, der das quasi nochmal neu aufnimmt. Ähnlich ist es passiert mit alten ägyptischen Schriften, die dann von antiken Historikern, griechischen Historikern beispielsweise, einfach übernommen wurden, umgewandelt wurden. Auch die Jahreszahlen wurden da angepasst. Gerade wenn es längere Zeiträume sind, wurde das eben nicht eins zu eins übernommen, sondern wurden eben aus 16.000 Jahren wurden da eben 16.000 Mondjahre, also Monate quasi gemacht, weil man sich es nicht anders erklären konnte. Und das zeigt also, dass es tatsächlich so zu sein scheint, dass die mündlichen Überlieferungen zumindest der alten Naturvölker, die ohne Schrift auskamen, präziser ist als unsere Schrift, wenn es darum geht, eben Informationen weit in die Zukunft zu übertragen. Und die Hopi gehören eben zu jenen Völkern, die sich der Moderne bis heute widersetzt haben, auch die Christianisierung. Ich möchte nicht sagen, unbeschadet überstanden haben, denn das stimmt nicht. Den Hopi wurde ganz schön zugesetzt, aber ihre Kultur und ihre Tradition haben sie erhalten bis heute und leben auch nach wie vor danach und dementsprechend eben auch ihre Mythen bis heute erhalten. Und die Hopi sind sehr, sehr präzise, nachweislich sehr präzise in ihrer Überlieferung. Das wurde in den 30er Jahren, also Anfang des letzten Jahrhunderts, tatsächlich auch überprüft von einer Archäologin. Die hat sich die damaligen Überlieferungen angeschaut, hat die mit Überlieferungen verglichen, die 400 Jahre alt waren, die Eroberer damals quasi schriftlich notiert haben, und hat festgestellt, dass es da ein unglaubliches Maß an Präzision und Genauigkeit gibt über diese 400 Jahre hinweg. Und ein Grund darin ist, dass die Hopi und höchstwahrscheinlich auch die anderen Naturvölker dieser Kern ihrer Mythen oder ihrer Religion, ihrer Weltanschauung, wenn die das in ihre zukünftigen Generationen weitergeben, im Fall der Hopi dann an die Initiierten, dann müssen die das wortwörtlich wieder zurückgeben. Das heißt also, die üben das so lange, bis sie es, wie wir das heute in der Schule wahrscheinlich machen würden, in Gedicht auswendig gelernt haben. Die legen also sehr viel Wert darauf, dass da keine Veränderung in den einzelnen Worten passiert. Und das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum wir so präzise Informationen bis heute erhalten haben durch die Hopi. Ganz grob, was überliefern sie? Also sie überliefern eine ganze Menge. Das Wichtigste vielleicht für die heutige Sendung ist zu wissen, dass die Hopi davon ausgehen, dass es in der Vergangenheit mehrere Welten gegeben hat. Die nennen das zumindest so, die Hopi. Und die erste Welt wurde von einem Wesen namens Sotoknang erschaffen und anschließend dann mit Leben gefüllt. Also erst mit Pflanzen, mit Tieren und anschließend eben auch mit Menschen. Und die Menschen lebten auf dieser Welt lange Zeit glücklich und zufrieden, bis irgendwann das Böse Einzug hielt, sie sich nicht mehr an die Regeln und Gesetze des Schöpfers hielten und Sotoknang sich eben gezwungen sah, diese Welt zu zerstören. Er tat das mit Hilfe von Feuer. Und als diese Welt zerstört war, hat er sie wieder neu aufgebaut und auch neu mit Menschen besiedelt. Aber das waren keine Menschen, die er neu erschaffen hat oder jemand anders neu erschaffen hat, sondern es waren Überlebende, Auserwählte, denen während der Zerstörung der ersten Welt Unterschlupf geboten wurde. Von wem und wie, sage ich nachher gleich noch. Dann haben sie die Möglichkeit gehabt, diese zweite Welt eben auch wieder zu besiedeln. Das haben sie auch getan, haben sich bis auf die andere Seite der Erde ausgebreitet und sind nach sehr langer Zeit erneut dem Bösen verfallen, waren sehr materialistisch, haben teilweise auch Kriege geführt. Und Sotoknang hat eben auch diese Welt wieder zerstört, dieses Mal mit Hilfe von Eis. Also die Welt ist sozusagen gefroren oder zumindest große Teile der Erde. Und dann hat er sie wieder neu aufgebaut, erneut mit Menschen besiedelt, erneut mit Menschen, die ausgewählt waren und denen dann während der Zerstörung der zweiten Welt wieder Unterschlupf geboten wurde. Die durften dann also nach der Zerstörung wieder raus und durften die Welt neu besiedeln. Dasselbe wiederholte sich, auch die dritte Welt wurde am Ende zerstört, erneut durch dadurch, dass wir eben dem Bösen verfallen waren, beziehungsweise unsere Vorfahren. Die dritte Welt wurde durch Wasser, also durch eine Flut biblischen Ausmaßes zerstört. Und die darauf folgende neue Welt, also neu aufgebaute Welt, die Hopi Tuvakashi nennen, ist unsere jetzige vierte Welt. Und die Hopi gehen davon aus, dass wir uns inzwischen am Ende der vierten Welt, kurz vor dem Übergang in die fünfte Welt befinden. Was ich gerade eben gesagt habe, was meiner Meinung nach noch wichtig ist, auch für das Gesamtverständnis vielleicht von dem, was wir heute besprechen werden, ist, dass die Menschen, wie ich gerade eben gesagt habe, während dieser Zerstörung oder ein Teil der Menschheit ja gerettet wurde. Und das waren Menschen, die auserwählt waren und die sowohl während der Zerstörung der ersten Welt als auch während der Zerstörung der zweiten Welt zu den sogenannten Ameisenmenschen verfrachtet wurden. Also dieser Sutuknang, der ja eben die Welten sowohl erschuf als auch wieder zerstörte, laut der Hopi, der ist eben hat über ein sogenanntes Kopavi, das ist laut der Hopi eine Krone auf dem Kopf, also Kopfkrone, die der Verbindung mit dem Göttlichen dient. So, und das haben die Menschen damals gehabt.
Vielleicht auch Scheitelchakra nennen.
Kronenchakra.
Oder Kronenchakra, ja genau.
Genau, weil es über dem Kopf, also auf dem Kopf tatsächlich.
Ja, man sieht dann auch, manche sehen das dann auch wie eine Krone, dann irgendwie diese energetische Erscheinung. Ja.
Genau, also das hat da durchaus Parallelen mit dem Hinduismus und so weiter. Mhm. Genau. Und das dient genauso wie in dieser anderen Religion der Verbindung mit dem Göttlichen, also der Kontaktaufnahme und so weiter. Aber eben nicht nur das, wenn ich es jetzt mal ganz salopp ausdrücken darf, im weiteren Verlauf der Überlieferung der Hopi erfahren wir auch, dass sie mithilfe dieses Kopavi mit Menschen auf der anderen Seite, die sich auf der anderen Seite der Erde befanden, kommunizieren konnten. Also sowohl sie sowohl sehen als auch hören konnten. Also so wie wir heute quasi FaceTime benutzen würden. Und das Ganze auch noch als Navigationssystem gedient hat, darauf kommen wir vielleicht heute noch zu sprechen. Und mithilfe dieses Kopavi, ich sag's jetzt mal salopp, bei manchen vielleicht noch oder schon defekt gewesen zu sein scheint oder sie es nicht mehr genutzt haben, über dieses Kopavi hat Sotoknang damals mit den Menschen Kontakt aufgenommen, überliefern die Hopi zumindest. Und diesen Menschen wurde dann ein Marschbefehl erteilt, denen wurde gesagt, ihr müsst einem Stern in der Nacht und einer Wolke am Tag, die man nur sehen konnte, wenn man dieses Kopavi quasi noch nutzte, folgen zu einem Sammelpunkt. Nehmt nichts mit, beeilt euch, macht ganz schnell. Die Katastrophe schien schon im Gange zu sein. Das hört sich nicht so an, als ob der Sotoknang da noch Einfluss nehmen konnte. Es war mehr so die Warnung, sammelt euch und beeilt euch und wir versuchen euch zu retten. Die Menschen, die gerettet wurden, waren tatsächlich, so hat es den Anschein, nicht nur die, die dieses Kopavi noch hatten und die damit quasi diese Verbindung zum Schöpfer oder zum Göttlichen noch hatten, denn Menschen, deren Kopavi scheinbar defekt war, die diese Verbindung nicht mehr hatten, wurden von den anderen gewarnt. Und wer denen geglaubt hat, also noch an seinen Schöpfer geglaubt hat, der ist mit denen mitgegangen. Und wer halt nicht dran geglaubt hat, ist anschließend mit wehenden Fahnen in der Katastrophe untergegangen. Und die sind dann eben marschiert und zu diesem Sammelpunkt, haben dann dort festgestellt, dass von allen Seiten Menschen quasi zu diesem Sammelpunkt kamen. Und der Sotoknang erschien ihnen dann und hat sie einen Hügel hinaufgeführt, in dessen inneren Anlagen der sogenannten Ameisenmenschen, also unterirdische Anlagen, es wohl gegeben hat, wo die Ameisenmenschen gelebt haben und die den Ameisenmenschen quasi auch gehörten. Und diese Ameisenmenschen sollten dann diese auserwählten oder auch nicht auserwählten Menschen beherbergen, ihren Schutz bieten, sie ernähren quasi, damit sie über diese Katastrophe hinwegkommen oder diese Katastrophe allgemein überleben. Und Sotoknang, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, hat den Menschen damals gesagt oder soll ihnen gesagt haben, dass sie die Zeit bei den Ameisenmenschen nutzen sollen, um von ihnen zu lernen. Das heißt, die Ameisenmenschen waren offensichtlich fortgeschrittener auf jeden Fall als die damalige Menschheit. Genau, und diese Ameisenmenschen, vielleicht nur für diejenigen, die es interessiert, sollen Wesen mit auffällig schmalen Hüften gewesen sein. Die Menschen waren also sowohl während der Zerstörung der ersten Welt als auch während der Zerstörung der zweiten Welt bei diesen Ameisenmenschen und haben definitiv von ihnen gelernt. Denn jedes Mal, wenn sie nach so einer Katastrophe quasi aus diesen unterirdischen Anlagen herauskamen, waren sie plötzlich sowohl am Anfang der zweiten Welt, als eben dann auch am Anfang der dritten Welt, zu Dingen fähig, von denen sie vorher nur hätten zu träumen gewagt. oder wahrscheinlich nicht zu Träumen gewagt hätten, muss man ja fast schon sagen. Sie hatten also mit einem Mal Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, die sie vorher, vor dieser Katastrophe, nicht hatten.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, also beispielsweise beim nach der Zerstörung der Ersten Welt, zu Beginn der Zweiten Welt, haben sie zum Beispiel jetzt nicht mehr mit den Tieren gesprochen. Also in der Ersten Welt waren sie offensichtlich noch sehr primitiv. Das passt auch zu dem, was unsere Archäologen, also von der zeitlichen Einordnung her, waren noch sehr primitiv. Sie haben keine Häuser gebaut, sie hatten keinen Handel, sie hatten kein ausgeprägtes handwerkliches Geschick. Also so ein bisschen Handwerk wird es schon gegeben haben, logischerweise, aber jetzt nichts auffällig Geniales. Und sie haben, wie gesagt, noch mit den Tieren gelebt und auch deren Sprache gesprochen. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Nachdem sie bei den Ameisenmenschen waren, während der Zerstörung der Ersten Welt, haben sie nicht mehr mit den Tieren gelebt, haben nicht mehr deren Sprache gesprochen, haben Handel betrieben, haben Häuser gebaut, kleine Siedlungen, Dörfer, und ja, quasi zwischen denen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob Wege, das wird jetzt nicht genauer spezifiziert, aber eben irgendwelche Wege wird es da gegeben haben, sonst kann man keinen Handel betreiben. Und haben sich im Laufe der Zeit bis auf die andere Seite der Erde ausgebreitet.
Und in der letzten Sendung beschreibst du auch, dass man anhand dieser Beschreibungen viel besser, als wenn sie versucht hätten, Jahreszahlen irgendwie anzugeben oder das Ganze in Jahren anzugeben, feststellen kann, wann diese Dinge wahrscheinlich passiert sind. Und die wiederum konnte man dann korrelieren mit tatsächlichen geophysischen, geologischen Ereignissen, mit Aufzeichnungen quasi in der Geologie über Sonnenstürme, über Magnetpol-Exkursionen und solche Dinge. Kann ich nur empfehlen, die erste Sendung, also wir geben da jetzt nur einen relativ knappen Abriss. In der ersten Sendung gehen wir da gerade auf diese ersten drei Kataklysmen in ziemlichen Detail ein.
Genau. Und das Auffällige dabei ist, weil du es jetzt gerade schon ansprichst, wir können eigentlich dankbar sein, dass die Hopi keine Jahreszahlen überliefern. Denn wenn man an Ägypten denkt, da gibt es einen Riesenzahlensalat. Jeder, was ich vorhin schon gesagt hatte, jeder Historiker hat da seine eigene Vorstellung davon. Also wir haben ja gerade, was die Regierungszeiten angeht von irgendwelchen ägyptischen Königen, das ist egal, welche Königsliste man vor sich hat, das ist alles irgendwie durcheinander, alles anders. Sehr zur Freude in Anführungsstrichen der Ägyptologen. Und das haben uns die Hopi einfach komplett erspart. Sie haben uns wirklich mitgeteilt, was die Menschen vor der Katastrophe konnten, was sie plötzlich danach konnten, was es für geologische Ereignisse gab, demografische Ereignisse davor, danach und so weiter. Und mit Hilfe dessen lässt sich das sehr, sehr genau tatsächlich datieren. Die Merkmale, die ich jetzt beispielsweise genannt habe, was die zweite Welt angeht, die sie mit einem Mal hatten, sind auch Merkmale, die von denen unsere Archäologen sagen, dass sie die mit einem Mal, zumindest nach jetzigem Kenntnisstand, mit einem Mal hatten. Also mit einem Mal haben sie Handel betrieben, mit einem Mal hatten sie fortgeschrittene Werkzeugherstellung und so weiter und so fort. Das passt also tatsächlich exakt und ausgerechnet, diese Merkmale, die die Hopi sagen, passen exakt zu dem, was unsere Archäologen heute sagen, was mit einem Mal vorhanden war. Das ist natürlich schon sehr spannend. Dann, bei der Zerstörung der Zweiten Welt war es dann ähnlich oder eigentlich noch viel gravierender. Die Menschen sind also zu den Ameisenmenschen in die Obhut gegangen während der Zerstörung, während dieses Kataklysmus, der auf der Erdoberfläche geherrscht hat, und haben dort anscheinend wieder sehr intensiv und sehr viel gelernt. In der sich anschließenden Dritten Welt haben sie, und das ist jetzt ein krasser Gegensatz zu dem, was unsere Archäologen sagen würden, haben sie laut der Hopi ganze Städte, Länder, eine ganze Zivilisation gegründet, und zwar eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation. Wir haben das beim letzten Mal ziemlich detailliert besprochen, worin dieser Fortschritt auch bestand. Ich möchte an dieser Stelle nur kurz als Teaser für die letzte Sendung vielleicht noch einwerfen, dass wir hier also tatsächlich laut der Hopi von Fluggeräten sprechen, was auch zu den alten indischen Texten, zu den Vimanas und so weiter passt. Die Hopi nennen sie allerdings Patuvotas. Genau, unsere Archäologen wissen davon natürlich nichts und würden das auch bekämpfen. Es gibt allerdings da auch Hinweise inzwischen, auch aus dem letzten Jahr nach unserer Sendung wohlgemerkt, dass da doch einiges dran sein könnte, dass wir also deutlich fortgeschritteneren Zustand, also eine fortgeschrittenere Zivilisation hatten, als wir das bisher auch nur erahnen konnten. Ich würde das jetzt aber erstmal kurz so stehen lassen. Das Wichtige ist nämlich, dass sie bei der Zerstörung der dritten Welt, bei der es um eine Flutkatastrophe geht, nicht in die Obhut der Ameisenmenschen geschickt wurden. Warum? Wird nicht genauer spezifiziert. Es kann sein, dass die Hopi das Wissen uns einfach nur nicht quasi offenbart haben. Vielleicht diese Information auch abhanden gekommen. Da kann man spekulieren, ob es die Ameisenmenschen jetzt nicht mehr gab oder ob sie es zumindest auf der Erde nicht mehr gab oder ob es vielleicht ungünstig war, in unterirdischen Anlagen sich während dieser Zeit aufzuhalten. Fest steht aber, die auserwählten Menschen während der oder kurz vor der Zerstörung der dritten Welt wurden ebenfalls kontaktiert und ebenfalls zu einem Sammelpunkt geleitet wurden und haben dort mit Hilfe von der sogenannten Spinnenfrau überlebt, indem sie die Hopi beschreiben das als Schilfrohre, sind also in Schilfrohre hineinbuxiert wurden dort drin fest versiegelt. Es war fensterlos. Sie haben also nicht mehr gesehen, was draußen passiert ist. Ihnen wurde die Spinnenfrau zur Seite gestellt, die ebenfalls in der Röhre mit versiegelt wurde von außen, vermutlich von Sotho Knang, also laut der Hopi. Und dann ist eben die Katastrophe über sie hereingebrochen. Es gab also ich kann das auch gerne hier nochmal, ich habe es nämlich gerade vor mir liegen, ich habe es vorhin nochmal rausgesucht, über die Zerstörung der dritten Welt heißt es im Book of the Hopi, er ließ die Wasser auf die Erde los, Wellen höher als Berge rollten über Land, Kontinente brachen auseinander und versanken im Meer. Die in ihren hohlen Schilfrohren eingeschlossenen Menschen hörten das mächtige Rauschen der Wasser, sie fühlten sich selbst hoch in die Luft geschleudert und wieder hinab ins Wasser fallend. Dann war alles ruhig und sie wussten, dass sie umhertrieben. Für eine lange, lange Zeit, so lange, dass es schien, als würde es nie enden, trieben sie umher. Über die Ursache der Katastrophe hatten wir beim letzten Mal ja uns auch nochmal intensiv unterhalten. Ich würde jetzt an der Stelle, außer es gibt dann jemanden, der das nochmal intensiv wissen möchte, nur sagen, dass diese Katastrophe vor 12.800 Jahren stattgefunden hat und dass sie durch einen Kometen ausgelöst wurde, der aus dem Tauridengürtel stammt. Die Hopi wissen von diesem Kometen nichts, weil es, was daran liegt, höchstwahrscheinlich, dass sie eben bereits sich in den Röhren befanden, ohne Fenster nicht rausschauen konnten, diese Informationen also gar nicht bekommen haben. Sie wissen nur, dass sie in die Luft geschleudert wurden, wahrscheinlich nach einem Impact oder nach einem Airburst, also dieser Riesentsunami-Welle, von der sie dann quasi mitgerissen wurden. Es gibt andere Völker, die das ebenfalls beschreiben und die sehr wohl diesen Kometeneinschlag in ihren Mythen sehr detailliert teilweise auch mit überliefern.
Und das ist auch das Interessante, dass man diese Mythen ja korrelieren kann über auch verschiedenste Anhaltspunkte. Ne? Also das beschreiben wir auch ein bisschen in der letzten Sendung.
Genau, also dass die Maya beispielsweise werden von den Hopi als abtrünnige Hopi-Stämme betrachtet und die beispielsweise überliefern auch sehr detailliert die Geschehnisse der damaligen Zeit. Sie kommen also aus demselben untergegangenen Mutterland, sage ich es jetzt einfach mal, ob das jetzt ein Kontinent, eine große Insel oder was auch immer war, laut der Überlieferungen und beschreiben sehr wohl, wie da der Untergang vonstatten gegangen ist, nämlich dass es erst eine große Feuerschlange sozusagen war im Himmel, die dann auseinandergebrochen ist in einem Airburst, also explodiert ist tatsächlich, die einzelnen Bruchstücke dann ins Meer gefallen sind und daraufhin sich diese große See erhoben hat, nachdem schon an Land alles Mögliche brannte und dann eben noch überschwemmt wurde und da deswegen also dieses Land dann auch tatsächlich untergegangen ist. Und die Hopi sind, ja, Entschuldigung.
Wollte nur kurz ein recht interessantes Kommentar von jemandem. Tiere nicht mehr verstehen wäre für mich eher ein Rückschritt. Ja, also in dem Sinne kann man das schon sagen, dass quasi in der zweiten Welt, also sie nicht mehr die Fähigkeit hatten, Tiere zu verstehen, eigentlich in dem Fall einen Rückschritt gemacht haben. Und jemand würde auch gerne ein bisschen mehr zu diesem Sotu Knang wissen, falls wir da später vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen können, wer das eigentlich war. Aber wir gehen ja dann auch noch auf die Kachinas ein und auf die Spinnenfrau und da können wir vielleicht Sotu Knang gleich auch ein bisschen behandeln, falls es da Informationen gibt drüber.
Das kann ich aber relativ schnell abhandeln. Also vielleicht zum ersten, das können wir, würde ich jetzt so beantworten. Ja klar, Tiere nicht mehr zu verstehen, es kommt jetzt darauf an, wie man das Ganze natürlich sieht, kann man als Rückschritt sehen. Ich glaube aber, der Grund, warum das so überliefert wird, ist, um klarzumachen, dass wir uns evolutiv weiter von denen entfernt haben. Dass es da einen Sprung quasi in unserer Evolution, in unserer Weiterentwicklung gab. Und dass wir uns, ich glaube, sie überliefern das hauptsächlich, um klarzumachen, dass wir uns von der tierischen Lebensweise weiter entfernt haben.
Werden auch wahrscheinlich manche als Rückschritt sehen, aber ja.
Ja, aber ja. Die moderne Definition von Fortschritt ist ja nun mal irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten, vielleicht auch technologische Errungenschaften. Das ist ja das, wie wir Fortschritt definieren. Ob das jetzt immer gut ist oder nicht, ist jetzt natürlich dann eine zweite Frage. Darüber kann man diskutieren, aber das ist zumindest das, was die Hopi entsprechend überliefern. Und was den Sotu Knang angeht, der Sotu Knang ist der laut der Hopi, sie beschreiben es nicht allzu genau, aber sie sagen, es wäre der Neffe des Schöpfers. Und er ist, wie gesagt, dafür verantwortlich, diese Welten erschaffen zu haben. Neun Welten waren es insgesamt, also eine für sich, eine für den Schöpfer und sieben für das kommende Leben. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns an Kataklysmen. Und diese Spinnenfrau, die ich gerade eben erwähnt habe.
Also diese sieben Welten, die bestehen schon, in die wir dann quasi hineinwandern? Oder wie kann man das verstehen?
Das wird nicht genauer spezifiziert. Also er hat zwei Welten quasi erschaffen und sieben für das kommende Leben. Vielleicht gibt es sieben Katastrophen, bis was auch immer wir dann endlich auch ins Göttliche aufsteigen. Ich kann es nicht sagen. Es wird nicht genauer gesagt. Das steht nur ganz kurz am Anfang des Buches und weiter wird da nicht drauf eingegangen. Und ansonsten erscheint der Sotu Knang eben immer kurz vor so einer Katastrophe, um die Menschen quasi zu warnen, um denn laut der Überlieferung ist er dann verantwortlich für diese Kataklysmen und erscheint dann eventuell noch mal kurz danach, um sie beispielsweise aus dem Ameisenbau herauszuholen. Da geht er dann, wenn er die Erde wiederhergestellt hat oder wenn alles soweit safe ist, kommt er eben zurück da wird gesagt, er trampelt quasi auf das Dach dieser Ameisenanlage. Also der Anlage der Ameisenmenschen und dann wird da ein sogenannter Nuta weggerollt und dann können die Menschen wieder raus. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, ich gehe nicht davon aus, dass der Sotu Knang derjenige ist, der die Welten zerstört. Ich glaube, er ist einfach nur derjenige, der das ankündigt und derjenige, der sie vielleicht, er oder ein Wesen, was prinzipiell immer so aussieht wie er, also können auch verschiedene Wesen sein vielleicht, vor der Katastrophe kommen und dann danach sie wieder quasi rausholen und Empfang nehmen. Und dann wird dann vielleicht auch einfach oder wurde von den Vorfahren der Hopi einfach eins und eins zusammengezählt. Ah ja, der warnt uns, dann hat das zerstört und dann holt er uns wieder raus, wenn er fertig ist. Ja. Da gehe ich auch in meinem Buch drauf ein am Schluss, aber das wird, glaube ich, an der Stelle ein bisschen zu weit führen. Man kann sich ja auch überlegen, warum oder ob es denn wirklich so ist, dass ein Gott, wenn er eine Menschheit bestraft, dann auch gleich die komplette Welt mit zerstört mit sämtlichen Pflanzen und Tieren. Macht ja relativ wenig Sinn.
Genau, das Buch ist übrigens verlinkt. Ein Amazon-Link. Kann man auch gleich die Sendung ein bisschen unterstützen, wenn man es über diesen Link bestellt. Und sehr empfehlenswert.
Genau, also wenn das interessiert, der kann das dann gerne dort noch ein bisschen nachlesen. Die Spinnenfrau, für diejenigen, die da noch ein bisschen was dazu wissen wollen, da wird auch nicht allzu viel gesagt, außer dass sie ganz am Anfang von Sotu Knang, also quasi zu Beginn der ersten Welt, von Sotu Knang den Auftrag erhält, die erste Welt oder andersrum die Voraussetzungen zu schaffen, damit die erste Welt überhaupt mit Leben gefüllt werden kann. Das ist der einzige Auftritt sozusagen der Spinnenfrau. Ach nein, das stimmt nicht ganz. Und sie erschafft dann noch tatsächlich die ersten Menschen nach ihrem Vorbild, die ersten Frauen nach ihrem Vorbild, die ersten Männer nach dem Vorbild von Sotu Knang.
Okay, interessant. Also,
das ist das,
warum heißt es ja eigentlich Spinnenfrau?
Genau, das wird überhaupt nicht erläutert. Wenn ich jetzt interpretieren müsste, würde ich sagen, okay, das hat wahrscheinlich etwas mit ihrem Aussehen zu tun. Also, dass man Wesen einen bestimmten Namen gibt aufgrund eines Merkmals, das am offensichtlichsten ist. Und im Fall einer Spinne wissen wir, dass sie beispielsweise 4 Paar Arme hat oder 4 Paar Extremitäten. Gottheiten oder Wesen mit mehreren Armen, also 8 Stück, 4 Paar, kennen wir ja auch aus der indischen Mythologie einige. Ob diese Parallele aber tatsächlich besteht, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass die Hopi und die Inder und beziehungsweise Tibeter eine relativ laut ihrer eigenen Aussage eine relativ eine enge Beziehung kann man nicht sagen, aber sie fühlen sich wie Brüder, also im Geiste sozusagen. Da gibt es gab es auch, glaube ich, einen Besuch vom Dalai Lama bei den Hopi. Es hat jetzt mit dem Book of the Hopi nichts zu tun. Da gibt es sicherlich auch noch mal Informationen im Internet drüber. Genau, also sie haben wohl gleiche Auffassungen vom Leben und vom Umgang miteinander und Weltanschauung und so weiter. Sie fühlen sich also tatsächlich sehr nahe. Von daher ist es vielleicht auch naheliegend, dass es da mit den Indern auch Parallelen gibt, aber das ist reine Spekulation, dass diese Information kommt von den Hopi nicht. Vielleicht haben sie mehr Informationen, aber sie haben es nicht preisgegeben.
Ja. Wie überhaupt die Frage ist, ob sie oder mit Sicherheit haben sie noch nicht alles preisgegeben, was in ihren mündlich weitergegebenen Traditionen. Und übrigens, es gibt ja auch Steintafeln der Hopi, die ja an einer Stelle erwähnt werden.
Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst. Da habe ich letztens erst eine Anfrage bekommen, aber über 3 Ecken weitergeleitet. Und habe dann mal recherchiert, da geistern ja wirklich skurrile Sachen im Internet. Das ist allerdings nicht, das meiste davon deckt sich nicht mit dem, was die Hopi überliefern, was über diese Steintafeln da im Internet kursiert. Und noch dazu ohne Quellenangabe, wo ich also auch gar nicht sagen könnte, wo die ihre Informationen herhaben. Aber bei den Hopi ist es so, dass sie, und da wären wir jetzt aber schon ein ganzes Stück weiter, würden wir jetzt gerade hin und her springen, wären wir jetzt schon in der 4. Welt. Da gibt es den sogenannten weißen Bruder Pahana. Und da gab es eine Trennung, wie die zu dem gekommen sind und so weiter und so fort. Das ist nicht so ganz klar, aber es gibt also offensichtlich eine weiße, ich versuche gerade bestimmte Worte zu vermeiden, eine weiße Menschen, so, oder einen weißen Menschen, der hat sich damals quasi getrennt von den Hopi, das ist der weiße Bruder, und der hat ein Stück dieser Steintafeln, haben sie von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mir fällt gerade der Name nicht ein, jedenfalls von dem Wesen, das jetzt als Hüter der 4. Welt und als Hüter Amerikas und so weiter gilt, haben sie bei dem Betreten von Amerika, hat der sie in Empfang genommen, und der hat denen 4 Steintafeln gegeben, an 4 verschiedene Clans sozusagen verteilt. Und diese Steintafeln existieren noch heute, die sind auch im Book of the Hopi, wen das interessiert, abgebildet, nicht fotografiert, aber gezeichnet. Also 1963 zumindest haben sie noch existiert oder sollen sie noch existiert haben. Und die enthalten halt Symbole und Zeichnungen. Und bei einer Steintafel von einem Clan fehlt unten ein kleines Stück. Und das soll dieser Pahana, der weiße Bruder, mitgenommen haben. Und wenn der zurückkommt, das war eine der Prophezeiungen, jetzt sind wir jetzt schon wieder ganz woanders, daran würden die Hopi den richtigen weißen Bruder erkennen, den Pahana. Wenn er also mit diesem Stück, mit diesem passenden, fehlenden Puzzleteil sozusagen zurückkommt, dann wissen sie, ah ja, das ist quasi der weiße Bruder. Kommt der weiße Mann mit seinem eigenen Symbol, und das interpretieren die Hopi jetzt als das christliche Kreuz, dann sind sie ihnen feindlich gesonnen, dann werden sie, also diese weißen Männer sind nicht der weiße Bruder, da werden sie auch der Joch, das haben die wohl vorhergesagt bekommen damals. Das ist also Teil ihrer Prophezeiungen. Und da müssen sie einfach durch und warten, bis Pahana tatsächlich zurückkehrt, wer auch immer das letztendlich ist. Aber wie gesagt, da springen wir jetzt gerade sehr hin und her.
Okay, na dann bleiben wir jetzt noch. Ich glaube, wir waren jetzt in der dritten Welt, ne?
Nee, wir waren jetzt gerade genau am Ende, also die dritte Welt war quasi zerstört und an der Stelle würde ich jetzt vielleicht ansetzen, außer du möchtest ja gerne noch was anderes.
Nein, ich glaube, genau da. Also das war jetzt so quasi der kurze Abriss, okay, was bisher geschah und dann gab es eben diesen Übergang in die vierte Welt, den du ja sehr interessant beschrieben hast. Das besprechen wir auch in der letzten Sendung, dass eigentlich die beste Art, einen Kataklysmus zu überleben, vor allem einen Einschlag, wo dann riesige Flutwellen zu erwarten sind, ein U-Boot sei, und zwar noch besser ein getauchtes U-Boot. Das erinnert irgendwie an diese Röhren, in denen sie sich befunden haben sollen. Und dann kamen sie also raus und wurden, glaube ich, von der Spinnenfrau wieder in Empfang genommen. Ne?
Genau.
In der vierten Welt.
In der vierten Welt, genau. Die war ja, die hat sie nicht wirklich in Empfang genommen, die saß ja mit denen in diesen festversiegelten Röhren drin.
Stimmt.
Genau, ja. Also die schien auch jetzt nicht unbedingt wasserfest zu sein, also sie musste da irgendwie mit rein. Aus welchem Grund
auch? Sie hatte auch keine Superkräfte.
Genau, und die sind dann, irgendwie auch nicht.
Ja.
Die Aufgabe dieser Spinnenfrau war es also eigentlich nur, die Hopi quasi während dieser Katastrophe wahrscheinlich nicht sich selbst zu überlassen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da an Bord in dieser Rettungskapsel oder diesen Rettungskapseln auch durchaus Panik ausbricht, wenn man da in die Luft geschleudert wird. Also das ist vielleicht ein Teil ihrer Aufgabe gewesen, auch wenn die Hopi das jetzt so nicht direkt sagen oder überliefern. Die Hauptaufgabe danach war es, dafür zu sorgen, dass die Hopi tatsächlich ostwärts ziehen und nicht dort bleiben, wo sie nämlich dann an Land gespült werden. Das heißt also, sie hat zum einen sie begleitet während dieser Katastrophe und danach dafür gesorgt, dass sie, wo auch immer sie quasi dann angespült werden, nicht dort bleiben, sondern wirklich eine Zukunft haben. Und dazu muss man wissen, dass die Hopi, jetzt hatte ich vorhin ja gesagt, dass sie lange umhertrieben und irgendwann haben sie aufgehört zu treiben. Die Spinnenfrau hat sie rausgeholt und hat sie dann erstmal zu sich kommen lassen und die haben dann festgestellt, als sie sich umgeschaut haben, dass sie sich auf, dass diese Insel quasi, auf der sie gelandet waren, eigentlich gar keine Insel vorher war, sondern eines der höchsten Berge ihrer untergegangenen Welt. Und dieser Punkt, der ist ein ganz entscheidender, weil es gibt Leute, die sich so nebenbei vielleicht auch mal mit den Hopi beschäftigt haben und sich dann immer so die Rosinen rauspicken und das Ganze gerne als Reise zwischen den Sternen verkaufen. Dass sie also beispielsweise auch bei dem einen, also dass die Welt quasi, jede Welt ein Planet für sich sozusagen war oder sowas. Und dieser Teil der Hopi-Überlieferung zeigt auch klipp und klar, dass das eben nicht der Fall ist. Denn die Hopi erkennen ihre dritte Welt. Sie wissen, dass diese dritte Welt noch immer da ist. Sie sind auf dem höchsten Berg ihrer dritten Welt, aber die ist untergegangen. Und durften dort nicht bleiben. Die Spinnfrau hat sie angetrieben, da irgendwelche Boote zu bauen. Da sind sie dann reingekrochen und haben sich mit der Strömung treiben lassen nach Osten.
Astronaut fragt, wie lange waren Sie da in diesen Röhren? Kann man das ungefähr sagen? Waren das Wochen, waren das Jahre, Monate?
Nee, ich hatte es ja gerade vorgelesen. Also die Hopi schreiben wirklich tatsächlich nur, dass sie für eine lange, lange Zeit umhertrieben. Okay. So lange, dass es schien, als würde es nie enden.
Okay, also.
Also es war sicherlich nicht nur 24 Stunden. Also die waren ein bisschen länger unterwegs. Wie lange? Wie gesagt, das wären dann wieder Zeitangaben, Jahresangaben oder sowas, das geben die Hopi nicht. Die sind dann also ostwärts quasi getriftet und haben ab da so eine Art Inselhopping gemacht. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Sind also ostwärts mit der Strömung, mit der Meeresströmung getrieben, bis sie wieder auf die nächste Insel oder Inselchen getroffen sind. Dort haben sie sich dann ausgeruht, vielleicht auch für ein paar Jahre und haben dann wieder neue Boote gebaut. Und dann ging es eben weiter. Bei der zweiten oder dritten Insel, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, haben sie dann angefangen oder sollten sie dann anfangen, nicht nur einfach irgendwelche treibenden Wassergefährte zu bauen, sondern sie sollten auch Paddel herstellen. Das heißt also, das Ganze hatte den Sinn, dass sie jetzt offenbar weiter nach Osten sollten, aber die Strömung macht, ich sage jetzt auch gleich, warum, ich weiß, dass die Strömung da einen Knick macht. Die Ströme macht da einen sehr starken Knick nach Norden, um dann im Kreis wieder zurück Richtung Westen zu strömen. Das steht nicht so im Book of the Hopi, aber wenn man weiß, wo die gelandet sind, kann man auch rekonstruieren, wo sie hergekommen sind, ungefähr zumindest aus welcher Richtung. Und dann sieht man, wie die Meeresströmung zumindest heute und angeblich auch damals waren. Das heißt also, jetzt war ein bisschen Manpower angesagt. Die konnten sich also nicht mehr treiben lassen, wenn sie weiter nach Osten wollten, sondern mussten jetzt tatsächlich paddeln. Die Hopi beschreiben das so ein bisschen mit, es wurde halt schwer, es war, als würde man jetzt bergauf quasi paddeln. Also so ein bisschen vielleicht auch gegen die Strömung. Haben dann noch eine neue Insel gehabt, wo sie auch ein paar Jahre tatsächlich geblieben sind, um sich auszuruhen. Die Spinnenfrau hat sie aber immer weiter angetrieben und hat sie weiter Richtung Osten paddeln lassen. Ich gehe gleich noch darauf ein, was der Sinn wahrscheinlich dahinter war. Und hat sich dann aber auf der letzten Insel-Etappe von ihnen verabschiedet. Hat ihnen also nochmal den Auftrag gegeben, in diese Richtung geht's. Und hat sich dann von ihnen verabschiedet. Die Menschen, gehorsam wie sie waren, haben das gemacht. Und standen dann plötzlich, beziehungsweise paddelten auf ihrem Boot, befanden sich dann plötzlich vor einem riesigen Kontinent, einer riesigen Landmasse, einem riesigen Gebirge. Und sie fanden jetzt erstmal keine Stelle, wo sie an Land gehen konnten. Also haben sie erstmal eine ganze Weile Richtung Norden gepaddelt und haben festgestellt, oha, da wird's ja immer höher mit dem Gebirge, das wird also nichts. Dann sind sie nach Süden gepaddelt weiter, da haben sie dasselbe Problem gehabt, da wurde das Gebirge dann auch immer höher. Und waren dann ein bisschen verzweifelt. Und da kommt jetzt wieder, was ich vorhin schon gesagt hatte, das göttliche Navigationssystem zum Tragen. Sie haben dann ihr Kopavi genutzt und befragt. Und mit dessen Hilfe sind sie dann tatsächlich zu einer Stelle gekommen, wo sie an Land gehen konnten. Und damit waren sie in Amerika. Sind dann quasi dort von Sotoknang in Empfang genommen worden tatsächlich. Und jetzt kommt der Grund, warum die Spinnenfrau sie höchstwahrscheinlich angetrieben hat. Hat ihnen gesagt, schaut zurück. Dort seht ihr die nennen das Stepstones, also deswswegen hatte ich auch Inselhopping gesagt, diese Schrittsteine. Damit sind diese einzelnen Inselchen und Inselketten sozusagen gemeint, über die nach und nach nach Amerika gekommen sind. Die sind nämlich untergegangen. In der Zwischenzeit. Das heißt also, der Meeresspiegel, wir wissen es, in den letzten 12.800 Jahren ist nach Ende der letzten Eiszeit relativ schnell angestiegen. Und da sind eben Landmassen, die damals noch kleine Inseln dann waren, auch tatsächlich verschwunden. Es hatte also durchaus Sinn oder macht Sinn rückblickend, dass die Spinnenfrau sie dazu getrieben hat, eben dort nicht für immer zu siedeln, sondern tatsächlich sich weiter zu bewegen, bis sie dann in Amerika gelandet sind. Genau, und dort starten sie dann ihre Reise, ihre Wanderungen, und zwar in verschiedene Richtungen, verschiedene Himmelsrichtungen. Früher oder später kommen dann alle auch noch an einer bestimmten Stadt vorbei, die nennt sich bei den Hopi Palatquapi. Diese Stadt wurde von den Menschen erbaut, war erst ein Dorf, und zwar unter Anleitung der sogenannten Kachina. Und das ist der Teil, der dann spannend wird auch und für den wir brauchen, um vielleicht auch zu verstehen, was die Prophezeiungen der Hopi für den Untergang der vierten Welt bedeuten, beziehungsweise für die neue fünfte Welt.
Wir haben auch, ich habe ein paar Abbildungen von Kachinas verlinkt. Und die findet man auf der Startseite jetzt oder wenn man es aus Marie fährt, unterm Ankündigungstext bei den Links. Verschiedene Darstellung der Kachinas heißt der Link. Und da sieht man diese äußerst interessant aussehenden Figuren.
Genau. Die Hopi wissen heute nicht mehr genau, wo sich diese Stadt befindet. Diese große rote Stadt des Südens. Das soll wohl Palatquapi bedeuten oder zumindest gewesen sein. Die Hopi vermuten, dass sie also entweder in Mittelamerika oder in Südamerika sich befunden hat. Die Hopi, ich beschreibe das auch in meinem Buch, warum, weshalb, wieso, sind meiner Meinung nach ich würde mal sagen, 99%iger Wahrscheinlichkeit in Südamerika gelandet. Das heißt also, dieses große Gebirge waren mit Sicherheit die Anden. Das erfährt man dann auch, wenn man die Wanderungen dann weiter verfolgt, wo sie dann schrittweise, also die Clans, die nach Norden gewandert sind, wie die Abfolge dann ist, wird klar, dass es eigentlich Südamerika gewesen sein muss, wo sie gelandet sind. Und ich beschreibe dann in meinem Buch auch noch, warum, weshalb, wieso. Wenn ich tippen müsste, die Hopi sagen es natürlich so nicht, aber wenn ich tippen müsste, basierend auf den Beschreibungen und den Informationen, die wir heute haben, dann sind sie in Peru gelandet, im heutigen Peru. Wo aber jetzt Palatquapi genau ist, das ist unklar. Das muss jetzt nicht zwangsläufig Peru sein. Das kann auch irgendwo anders in Südamerika oder vielleicht sogar Mittelamerika gewesen sein. Diese Stadt wurde von den sogenannten Kachina, ich gehe gleich noch auf die, oder machen wir es vielleicht gleich auf die Kachina ein, das ist vielleicht einfacher, weil du es gerade auch schon erwähnt hast. Diese Abbildung, die du gerade verlinkt hast, weiß nicht, ob der ein oder andere da vielleicht auch schon mal draufgeklickt hat. Wenn man sich heute mit den alten Überlieferungen über die Kachina beschäftigt, sondern allgemein, was Kachina für die Hopi bedeutet, dann gibt es zwei verschiedene Bedeutungen. Und dass es da einen Unterschied gibt, ist ganz wichtig. Man kann diese Kachina-Puppen, wie sie dort auch abgebildet sind, die werden heute auch an Touristen verkauft und so weiter und so fort. Und andererseits werden vereinzelte Hopi heute auch zu Kachina, zu den Zeremonialzeiten, in denen sie sich, und das ist das, was da bei dieser Abbildung, die du verlinkt hast, zu sehen ist, das sind also Kostüme und Masken, die Hopi zu den Zeremonialzeiten tragen. Warum sie das machen, vergesse ich nachher hoffentlich nicht noch zu erwähnen, würde ich jetzt aber an der Stelle erstmal zurückstellen. Es gibt also für die Hopi auf jeden Fall zwei Arten, grobe Arten von Kachina. Und zwar, dass das eine, würde ich jetzt einfach mal ausdrücken, als Naturgeister-Kachina. Das sind also, davon kennen die Hopi über 335, so wird es angegeben, Kachina, Naturgeister-Kachina. Das haben also, gibt also ein Geist oder die Geister der Mineralien, der Sonne, der Wolken, der Erde, der Tiere, der Pflanzen und so weiter. Insgesamt, wie gesagt, mindestens 335, die Hopi heute kennen. Das ist diese eine Kategorie von Kachina. Und dann gibt es die andere Kategorie, bei der die Hopi auch ganz klar sagen, dass es sich um die realen Kachina handelt, bei dieser zweiten Kategorie. Und das sind diese Kachina, also reale Kachina steht wortwörtlich so im Book of the Hopi, sind die Kachina, denen die Menschen während des Beginns sozusagen, den Anfängen der vierten Welt, real begegnet sind. Das waren ihre Lehrmeister. Und diese Kachina, und bevor ich es jetzt mit eigenen Worten sage, lese ich einfach mal vor, was im Book of the Hopi steht. Die realen Kachina, soweit wir wissen, sind Geister von anderen Planeten. Sie kommen von weit her, von benachbarten Sternen, Konstellationen zu weit weg, um mit bloßem Auge sichtbar zu sein, von mysteriösen Geisterwelten. Also sagen klipp und klar, diese Lehrmeister kommen von anderen Planeten, laut der Hopi. Und die haben, wie gesagt, als Lehrmeister gedient. Das schien offenbar auch nötig, denn wir haben ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der Zerstörung der dritten Welt eben nicht bei den Ameisenmenschen Zuflucht gefunden und deswegen auch nicht mit neuen Kenntnissen und Fertigkeiten in der neuen Welt einen Schritt nach vorn gemacht, sondern sind im Fall der vierten Welt ohne die Hilfe der Ameisenmenschen, wo es offenbar nur noch ums Plakte Überleben ging, zurück in die Steinzeit verfallen. Vorher hatten wir eine laut der Hobby eine technologisch hochentwickelte Zivilisation und haben in den letzten 12.800 Jahren oder nach diesem Kataklysmus, der vor 12.800 Jahren stattgefunden hat, quasi wieder bei Null anfangen müssen. Und da sind offenbar die Kachina als Lehrmeister dann zu Hilfe geeilt am Anfang dieser vierten Welt. Und diese Kachina haben dann die Hopi angeleitet oder die Vorfahren der Hopi, diese Stadt zu bauen. Die beschreiben das auch so ein bisschen, den Aufbau der Stadt. Und dort gab es dann auch ein sogenanntes Zeremonialgebäude. Das hatte vier Ebenen. Und auf jeder Ebene wurden dann Initiierten, also Initianten. Das war also nicht jeder, sondern die vielleicht auch besonders klug waren oder bestimmte Interessen hatten. Die wurden dort unterrichtet. Und zwar Ebene für Ebene. Also je besser man war, umso höher konnte man in dieser Ebene steigen. Also es war keine Gedankenebene, sondern tatsächlich eine reale, ein Stockwerk quasi, wie wir heute sagen würden. Und auf der ersten Ebene, das finde ich vielleicht noch ganz spannend zu erwähnen, wurde den Initianten die Geschichte der vorherigen Welten beigebracht. Könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob das der Grund ist, warum die Hopi als, soweit wir wissen, einziges oder fast einziges Volk dieses Wissen über diese Ameisenmenschen weiter verbreitet haben. Genau, und dieses Gebäude, gerade diese oberste Stockwerk, diese oberste Ebene soll kleiner gewesen sein als die unteren, deswegen hatte das Ganze so eine Art pyramidenartige Struktur. Und sie haben alles Mögliche dort beigebracht bekommen, also Funktionen des menschlichen Körpers, Planetensysteme, auch wie die Sterne oder das planetare System quasi das Klima auf der Erde beeinflussen, wie sie den Menschen beeinflussen und so weiter und so fort. Das ist denen dort alles beigebracht worden von diesen Lehrmeistern. Irgendwann scheinen sich die Hopi oder die Vorfahren der Hopi, die einzelnen Clans, auch nicht mehr so ganz grün gewesen zu sein. Und diese Stadt wurde quasi von ein paar Clans angegriffen. Und die sich in dieser Stadt aufhielten, die wurden dann von den Kachina weggeschickt. Und die Kachina haben sich auch an der Stelle verabschiedet und haben dann gesagt, okay, also für uns ist jetzt an der Stelle Schluss. Wir verteidigen jetzt die Stadt noch so lange, bis ihr entkommen seid. Die haben da vorher noch so Tunnel angelegt gehabt und haben ihnen noch als Information quasi mitgegeben und auch als Auftrag. Ich guck mal eben, ob ich es hier irgendwo finde. Genau, hier. Ich würde es auch einfach mal vorlesen, weil es natürlich spannender ist, als wenn ich das in meinen eigenen Worten wiedergebe. Wir, die Kachina People, also Kachina, werden hier bleiben, um die Stadt zu verteidigen, während ihr in die Dunkelheit entkommt. Die Zeit ist für uns noch nicht gekommen, um zu unseren weit entfernten Planeten und Sternen zu gehen. Aber es ist Zeit für uns, euch zu verlassen. Ihr müsst uns in Erinnerung behalten, durch das Tragen unserer Masken und unserer Kostüme zu bestimmten Zeremonialzeiten. Das heißt also, der Grund, warum die Hopi auch heute noch zu ihren Zeremonialzeiten diese Kostüme und Masken von den Kachina tragen, ist, weil sie damals den Auftrag bekommen haben. Und der Grund, warum die Kachina ihnen den Auftrag bekommen haben, das wird ebenfalls überliefert, denn sie sagen, selbst wenn ihr alles vergessen habt oder vergessen haben solltet, was wir euch beigebracht haben, also die ganzen Infos und so weiter, und alles, was er mit diesen Zeremonien verbindet, vergessen, Moment, muss ich gucken, das alles, genau, also das, was ihr mit den Zeremonien verbindet, also das, wie diese Masken und diese Kostüme, das ist das, was als letztes vergessen werden wird. Es scheint also wichtig gewesen zu sein, dass selbst wenn die Hopi alle möglichen Informationen, alles mögliche Wissen, was ihnen damals in Palat Kwapi eingetrichtert wurde, wenn sie das alles vergessen haben im Laufe der Jahrtausende, dann haben sie doch zumindest so lange wie möglich durch diese Verknüpfung mit den Traditionen, mit den Zeremonien, mit der Religion, möglichst so lange wie möglich und so weit wie möglich in die Zukunft transferiert, das Wissen um die Existenz und um das Aussehen dieser Kachina, die ab diesem Zeitpunkt nicht wieder den Hopi, den Vorfahren, den Menschen allgemein in Erscheinung treten. Das hatten sie angesagt und scheinbar auch eingehalten. Aber offensichtlich die Erde nicht verlassen haben. Sie sind noch nicht zurückgekehrt zu ihren entfernten Planeten. Sie offenbaren sich nur nicht mehr seit diesem Zeitpunkt.
Das finde ich sehr interessant, genau. Oder? Also zum einen, das sind die realen Kachinas, ne?
Genau, das sind die realen
Kachinas. Das ist ja schon ein interessanter Begriff, die also die Menschen unterrichtet haben, wo es also diese Stadt gab, wie du ja jetzt gerade ausgeführt hast, und dass die von fremden Planeten und Sternen kamen. Das heißt, die Hopi haben dieses Konzept auch schon offenbar verstanden. Also ich meine, wie haben die Hopi dieses Konzept verstanden? Haben die also wirklich, sagen wir mal, gewusst oder sich das so vorgestellt, dass diese Sterne da draußen alles Sonnen sind und die dann auch, also weißt du, was ich meine? Und die dann auch Planeten kreisen?
Ja, also ich weiß nicht, ob sie es jetzt in den letzten 500 Jahren noch verstanden hatten, aber sie haben es damals zu Beginn der vierten Welt, als sie mit den Kachina in Kontakt waren, war ihnen klipp und klar, worum es sich handelt. Denn ich kann es jetzt gleich auch noch mal ein bisschen genauer sagen. Also bei dieser vierten Ebene, bei diesem Zeremonialgebäude, was ich da genannt hatte, haben sie eben ein tiefes Verständnis für die Naturgesetze beigebracht bekommen. Das planetare System oder planetarische System, Planetary System im Englischen. Und eben, wie ich vorhin schon sagte, wie die Sterne das Klima, die Kulturpflanzen und den Menschen beeinflussen. Also das wurde denen damals erklärt und mitgegeben. Wie viel dann natürlich jetzt über die Jahrtausende verloren gegangen ist, oder ja, fast 10.000 Jahre, das kann ich natürlich nicht beantworten, aber das ist das zumindest, was die Hopi nach wie vor so überliefern und dass ihnen offensichtlich ganz deutlich und bewusst und klar ist, dass diese Kachina von fremden Planeten kamen.
Das ist sehr faszinierend. Das ist faszinierend.
Also wirklich nichts, deswegen war es mir gerade wichtig, dass ich also wirklich das genau vorlese, so wie dies, wie es im Book of the Hopi steht, was die Hopi 1963, dieses Book of the Hopi ist 1963 veröffentlicht worden. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ich würde, wenn das okay ist, ganz kurz noch an dieser Stelle einfügen für diejenigen, die letzte Interview nicht gehört haben. Im Fall der Kachina, der Hopi ist, können wir eigentlich ausschließen, dass die Hopi hier ein bisschen gemauschelt haben, um Aufmerksamkeit zu erregen oder was auch immer. Die Informationen wurden 1963 veröffentlicht, als das meiste davon unserer westlichen Welt, unseren Wissenschaftlern noch nicht bekannt war. Wir können also erst seit wenigen Jahren, also seit weniger als 10 Jahren eigentlich, diese ganzen Informationen, so wie ich sie in meinem Buch auch tatsächlich dann auch abgeglichen habe mit unserem wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Das können wir erst seit kurzem machen. Die Hopi konnten das also nicht 1963 quasi klauen aus irgendwelchen Bibliotheken und sagen, oh, das haben unsere Vorfahren überliefert. Nein, sie haben Dinge überliefert, die der westlichen Welt selbst noch nicht klar waren, die wir erst seit kurzem selbst wissen. Und sie haben damals auch klipp und klar gesagt, auch wenn man damals schon wusste natürlich, dass es Planeten gibt und so weiter, aber sie haben damals klipp und klar gesagt, dass die Kachina von den fremden Planeten kommen, die so weit weg sind, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann.
1963 wussten wir eigentlich noch nichts über Exoplaneten. Zumindest man hat vermutet, dass es auch Planeten um andere Sonnen gibt, aber man hatte noch keinen entdeckt.
Ja. Der erste
war 1995, glaube ich, war der erste wirklich nachgewiesen. Ich meine, okay, es war eigentlich immer schon klar, dass da draußen Planeten gibt, aber streng genommen gewusst hat man es 1963 noch nicht. Und ich finde es wirklich total faszinierend, dass die Hopi vor Jahrtausenden offenbar ein Konzept auch für Raumfahrt gehabt haben müssen. Oder?
Ja, klar. Aber sie überliefern nicht, wie das dann zustande gekommen ist, wie die zu uns gekommen sind. Oder vielleicht überliefern sie es, haben es aber nicht publik gemacht. Man muss da ja immer so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, genauso wie du, dass die Hopi deutlich mehr Informationen noch haben und einfach zurückgehalten haben.
Ja. Ja, also das ist ja auch interessant, ne? Die Vorgängerwelt vor der großen Flutkatastrophe war offenbar technisch hochentwickelt. Wir haben da in der letzten Sendung auch schon natürlich ich habe da eher so ein bisschen Richtung Atlantis unter Anführungszeichen spekuliert. Da gibt es ja natürlich aus verschiedensten Richtungen diese Überlieferungen, die immer wieder auf eine hochtechnologisierte Kultur, ja, in der Altsteinzeit eigentlich oder vor vielen, vielen Jahrzehntausenden schließen lassen könnten. Und bei den Hopi wird das auch genauso beschrieben. Und diese Zivilisation liegt jetzt quasi am Meeresgrund. Also die ist also wirklich untergegangen durch diese Riesenkatastrophe, wahrscheinlich durch einen Einschlag, was auch immer. Sehr interessant, oder? Wie das alles zusammenpasst. Ja? Weltweit haben wir die Flutmythen und es wird ja auch gesagt, irgendwann werden diese versunkenen Welten wieder auftauchen, ob jetzt tatsächlich durch Landhebungen, wie manche glauben, oder man sie einfach nur wieder findet. Ja, sei jetzt alles einmal dahingestellt. Aber auch das ist sehr spannend. Und jetzt in dieser vierten Welt sind wir also ziemlich, haben wir bei Null begonnen, wurden zwar unterrichtet, aber irgendwie haben wir, ist dieses Wissen verloren gegangen, aber jetzt in den letzten, sage ich mal, 100, 200, 300 Jahren haben wir da ziemlich eine Aufholjagd gestartet, kann man ja irgendwie sagen, oder? Und der Elder Thomas Banyasa, ich weiß es nicht, wie man seinen Namen ausspricht, leider. Der hat ja, und das ist ja eigentlich so der Fokus der heutigen Sendung, der hat ja dann 1992, nach dem vierten Anlauf, dürfte eine 10-minütige Rede vor der UNO abgeben. Und einer der Kernaussagen war eben, wir befinden uns in den letzten Tagen der Prophezeiung, also die vierte Welt wird bald in die fünfte, was jetzt immer bald heißt, das ist jetzt nicht morgen oder so, also da spricht man also von schon wieder langen, vergleichsweise langen Übergangszeiten, aber diese vierte Welt wird in die fünfte übergehen. Und auf das
genau.
Wollen wir heute ein bisschen näher eingehen. Ne? Vielleicht, ich schaue da jetzt auch gerade immer so ein bisschen im Chat nach, mit oder versuche, da Sachen was zu fragen. Die Frage ist natürlich auch, wenn wir jetzt von der Zukunft sprechen, ja, also was sagen Sie eigentlich jetzt konkret über diesen nächsten Übergang und was gibt es dafür? Oder willst du noch was, wolltest du da noch was anbringen jetzt von dem, was bisher geschah? Oder sind wir jetzt
quasi? Nein, ist okay, wir können ruhig, also im Buch steht natürlich noch deutlich mehr, was auch über die vierte Welt, was da noch alles passiert ist und auch inwiefern das mit den Studien übereinstimmt oder auch unsere Wissenschaftler sich dagegen sträuben. Aber das können wir gerne offen lassen. Es soll ja auch noch ein bisschen spannend sein, wenn man das Buch liest.
Genau, wie gesagt, ist verlinkt und sehr empfehlenswert. Und ich habe es auch jetzt wieder teilweise nochmal gelesen. Und die Frage ist halt auch irgendwie, wie konnten die Hope überhaupt diese Vorhersagen machen? Ne? Wiederholen sich da Dinge oder ist das eine gewisse Art von Hellsichtigkeit oder wurde es ihnen einfach gesagt?
Genau, das ist eine gute Frage. Also ich vermute, dass sie den Teil, um den es uns gleich gehen wird, wird tatsächlich, weiß nicht, vielleicht von den Kachina tatsächlich an Informationen erhalten haben. Aber vielleicht noch kurz als Erklärung, du hast ja gerade den Thomas, mir geht's genauso wie dir, also ich würde ihn jetzt als Banyakia aussprechen, aber Banyakia, vielleicht wird auch Banyasa.
Ja.
Also das ist jetzt, wir deutschen das jetzt einfach mal ein. Der gehört dem Coyote-Clan an. Und dieser Geschichte, also dieser UNO-Konferenz oder UN-Vollversammlung ging natürlich ein bisschen was voraus. Und zwar ist es so, dass Ende der 40er Jahre, also 1948 rum musste das gewesen sein, die Stammesältesten sich alle getroffen haben und sich darauf geeinigt haben, dass das quasi publik zu machen, den Rest der Menschheit zu informieren über das, was da gerade auf uns zurollt oder irgendwann demnächst auf uns zurollen wird. Denn sie haben in den Ereignissen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre uralten Überlieferungen erkannt über das drohende Ende der jetzigen Welt und es eben als ihre heilige Pflicht angesehen, den Rest der Menschheit darüber zu informieren, sie darauf vorzubereiten und so vielleicht auch zu erreichen, dass möglichst viele überleben. Und sie haben diesen Thomas Banyakia dazu auserwählt, diese Aufgabe zu übernehmen, also auf ihn übertragen, da an den Rest der Menschheit sozusagen zu appellieren und diese Informationen im wahrsten Sinne des Wortes an den Mann zu bringen.
1948 gab es da eine Elder-Konferenz.
Genau. Genau. Und 1992 hat er dann vor der UN endlich sprechen können. Da ist natürlich 1948 und so weiter dazwischen auch noch ein bisschen was passiert an Weltgeschichte. Auf jeden Fall hat er 4 Anläufe gebraucht. Ich habe jetzt die einzelnen Jahre, in denen er es probiert hat, nicht parat, aber ich weiß, dass er 4 Anläufe gebraucht hat, um dann endlich beim 4. Anlauf die Genehmigung zu bekommen, bei der UN-Vollversammlung zu sprechen. Das war 92 in New York. Und dort hat er eben dann erklärt, dass das Ende quasi naht und vor allem dann gravierend wird, wenn wir uns eben in unserer Lebensweise, die westlichen Lebensweise, nicht ändern und nicht an die, nicht wieder zurück zur Natur finden und es nicht schaffen, wieder mit der Natur zu leben. Warum das vielleicht tatsächlich wichtig sein könnte, auch bei einem Kataklysmus, können wir gerne am Ende noch besprechen. Wenn es von Interesse ist, kann ich auch gerne, und das steht jetzt aber nicht im Book of the Hopi, noch kurz erklären, was höchstwahrscheinlich diese Anzeichen waren, die Stammesältesten erkannt zu haben glauben.
Ja, bitte gern. Und übrigens, diese Rede habe ich auch verlinkt. Da gibt es also natürlich eine Videoaufzeichnung. Findet sich auf YouTube und ist auch im Ankündertext verlinkt.
Genau. Also das, was ich jetzt von mir gebe, ich habe es mir ausgedruckt, ich weiß das jetzt auch wirklich nicht auswendig, ist etwas, das tatsächlich auch einfach aus an Informationen im Internet kursiert. In dem Fall soll das White Feather, also weiße Feder, gesagt haben. Wie hundertprozentig zuverlässig diese Information jetzt ist, kann ich nicht sagen. Deswegen also bitte das entsprechend vorsichtig behandeln. Aber ich habe das schon an mehreren Stellen immer wieder gehört und gelesen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das auch die Hauptzeichen sind, die damals von den Hopi Stammesältesten gesehen wurden. Und zwar soll es 9 Zeichen geben, angeblich laut dieser Überlieferungen oder laut der Prophezeiungen, woran man erkennt, dass das Ende der 4. Welt jetzt quasi eingeleitet ist, dass wir uns schon so halb im Übergang oder kurz davor befinden. Das erste Zeichen, ich lese es einfach mal vor, es wird uns von der Ankunft des weißhäutigen Mannes berichtet, die wie Pahana aussehen. Ich hatte vorhin schon den weißen Bruder, als du von den Steintafeln gesprochen hast, erwähnt, aber nicht wie Pahana leben, die das Land einnehmen, das ihnen nicht gehört, und Männer, die ihre Feinde mit Donnerschlägen erschlugen. Das ist also das erste Zeichen. Und die Hopi gehen davon aus, dass also die Begegnung und Eroberung Amerikas, Nordamerikas und auch der Waffengebrauch sozusagen, Schusswaffengebrauch, dass das damit gemeint ist. Dies ist das zweite Zeichen. In unserem Land werden drehende Räder kommen, die mit Stimmen gefüllt sind. In seiner Jugend sah mein Vater, wie sich diese Prophezeiung mit seinen Augen erfüllte. Die weißen Männer brachten ihre Familien in Wagen über die Prärien. Und diese drehenden Räder, das sollen eben diese Planwagen sein. Also so interpretieren das die Hopi oder legen das aus, ihre uralte Prophezeiung, die sich da erfüllt hat, dieses zweite Zeichen. Das dritte Zeichen, dazu überliefern sie, dies ist das dritte Zeichen, ein seltsames Tier, das wie ein Büffel aussieht, aber große, lange Hörner hat, wird das Land in großer Zahl überrennen. Das hat weiße Feder mit seinen eigenen Augen gesehen, die Ankunft der Rinder des weißen Mannes. Dies ist das vierte Zeichen. Das Land wird von eisernen Schlangen durchzogen. Damit meinen sie die Bahnschienen. Es gab ja damals von Ost nach West diese Bahnschienen, die durch die USA gelegt wurden, und das sind für die Hopi diese eisernen Schlangen, die das Land durchziehen. Dann sagt er weiter, dies ist das fünfte Zeichen. Das Land wird von einem riesigen Spinnennetz durchzogen sein. Für die Hopi oder beziehungsweise für den White Feather sollen das die elektrischen Leitungen oder Telefonleitungen gewesen sein. Also das verknüpfen sie damit. Dann das sechste Zeichen, das Land wird von steinernen Flüssen durchzogen sein, die in der Sonne Bilder machen. Und diese steinernen Flüsse, damit verknüpfen sie die asphaltierten Straßen, die also diesen Flicker- oder Flackereffekt in der Sonne ja dann auch haben, an der Oberfläche, wenn es sehr heiß ist. Dies ist das siebte Zeichen. Du wirst hören, dass sich das Meer schwarz färbt und dass viele Lebewesen daran sterben. Das wiederum interpretieren die Hopi als die Ölverschmutzung oder Ölteppiche im Meer. Dann kommt das achte Zeichen. Dieses, das achte Zeichen, du wirst sehen, wie viele junge Leute, die ihr Haar lang tragen, wie mein Volk, kommen und sich den Stammesvölkern anschließen, um ihre Sitten und Weisheit zu lernen. Das Zeichen hat sich für die Hopi, also in ihrer Interpretation, bewahrheitet als die Hippies. Damals auch sehr viel Interesse an den Hopi beispielsweise hatten und da auch quasi im wahrsten Sinne des Wortes nicht eingefallen sind, aber sie doch sehr intensiv bemüht haben. Und jetzt kommt das neunte und letzte Zeichen. Ihr werdet von einer Wohnstätte am Himmel über der Erde hören, die mit einem großen Krachen fallen wird. Und für die Hopi ist das wahrscheinlich, also das vermuten sie, die ISS als Wohnstätte im Himmel, die aber meiner Meinung oder meines Wissens nach noch nicht runtergefallen ist.
Nein, aber wie Mondbeutchen richtig schreibt, Skylab ist runtergefallen und Mir, was übrigens Frieden heißt auf Russisch.
Ah ja, okay, gut. Also die
Hopi. Aber das war diese Zeichen haben Sie in den 40er Jahren gesehen, oder? Oder wann haben Sie diese Zeichen alle gesehen jetzt? Also weil die Raumfahrt.
Genau, also Sie haben es wahrscheinlich nicht alle, also einen Großteil der Überlieferung haben Sie in 1948 gesehen, aber das mit den Hippies zum Beispiel, ja, oder auch vielleicht mit dem Ölteppich, das sind wahrscheinlich Sachen, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Interview mit Whitefather gemacht wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass das aus den 80er Jahren stammt oder 90er Jahren.
Müsste 80er oder 90er gewesen sein, und ich glaube, Mir ist 1998 kontrolliert, glaube ich, abgestürzt, weil man hat ja dann die ISS quasi gemeinsam betrieben. Mhm. Ja.
Genau. Also ich weiß, dass die ISS, wie soll ich sagen, gehandelt wird als Kandidat für dieses neunte Zeichen, aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob es die Hopi sind, die das jetzt so interpretiert haben. Also der Whitefather hat eben nur gesagt, ihr werdet von einer Wohnstätte am Himmel über der Erde hören, die mit einem großen Krachen fallen wird.
Und das ist ja auch schon interessant, das, ne? Also so eine Aussage vor, die ist ja auch vor tausenden von Jahren getroffen worden, oder? Diese Zeichen.
Genau, angeblich.
Genau, sind das, ja, die Zeichen, die. Und Geschmacksmuster schreibt, die ISS soll laut NASA Anfang der 2030er Jahre kontrolliert abstürzen.
Na dann.
Na, passt.
Schauen wir mal. Ja.
Ja.
Genau, also das sind die Anzeichen, deswegen, oder ein Teil dieser Anzeichen, auch diese bereits in den 40er, 50er Jahren gesehen haben, weswegen sie eben diesen Thomas Banyakya oder Banyasya, nennen wir ihn Thomas, beauftragt haben, eben den Rest der Welt zu informieren. Und das hat er ja dann auf ihrer Konferenz gemacht. Und wir hatten uns ja vorhin schon ganz kurz unterhalten. Und ich würde dann auch tatsächlich mal diesen Vorschlag bringen, bevor wir jetzt tatsächlich zu den Prophezeiungen für das tatsächliche Ende der vierten Welt kommen. Wäre mein Vorschlag, vorausgesetzt natürlich, die Zuhörer haben da Interesse dran, ansonsten würde ich einfach weiter quatschen, dass ich einfach mal die ersten zwei Sätze dieser Prophezeiung, die schon sehr viel Raum für Spekulationen tatsächlich lassen, bevor ich diese ganzen anderen Informationen bringe, würde ich einfach mal sagen, und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der anrufen möchte oder auch hier im Chat da vielleicht auch eine Idee dazu hat oder einfach mal hören, wie ihr oder sie das interpretieren würden, bevor ich dann meinen Senf dazugebe. Wenn das
bitte gern, ja.
Okay, jetzt würde ich das einfach mal machen. Und zwar sagen die Hopi für das Ende der vierten Welt, das kommt oder die kommt, wenn ein Kachina, da haben wir sie wieder, seine Maske während eines Tanzes auf einem Platz vor nicht eingeweihten Kindern abnimmt. Ebenfalls spannend jetzt. Für eine Weile wird es keine Zeremonien mehr geben. Keinen Glauben mehr. Wie gesagt, sie sagen dann noch jede Menge weitere Dinge, aber ich glaube, auch ohne die danach folgenden Informationen kann man sich da schon das ein oder andere denken.
Was denkst du da? Weil, also, meinst du, sprechen die da darauf an, dass so generell im Westen ein ja, die Austritte aus der Kirche nehmen. Ist das gemeint oder?
Naja, also ich erstand gerade nochmal, bitte nochmal. Also ich würde es nochmal kurz wiederholen. Also wenn ein Katschina seine Maske während eines Tanzes auf einem Platz vor nicht eingeweihten Kindern abnimmt, das ist dann das Ende quasi der vierten Welt oder das Einleiten des Endes der vierten Welt, für eine Weile wird es keine Zeremonien mehr geben, keinen Glauben mehr.
Ja, also, aber wie interpretierst du das? Also geht es da um eine...
Ich lese gerade, es kommen ja ein paar Infos. Genau, seine Maske abnimmt. Ja. Okay, im Buch der Offenbarung, das kenne ich jetzt nicht so genau, da steht Ähnliches.
Also wir lesen jetzt gerade ein bisschen im Chat mit. Also im Buch der Offenbarung steht Ähnliches, schreibt da jemand. Rimsky hat dann gebeten, dass du es nochmal sagst. Im religiösen Sinn ist zugleich kein Glaube, Satan und so weiter, schreibt XORD.
Ja gut. Hier gibt es jemanden mit
Satanismus ist auch
Spockhand Alien und ja. UFO, ich weiß, der schreibt Glaubensabfall, also Abfallen vom Glauben. Das hört schon mal sehr gut an.
Ja.
Genau, was sind eingeweihte Kinder? Okay, dann...
Fragt Ceda, ja, das ist auch eine interessante Frage.
Genau, also ich würde zu den eingeweihten Kindern, also erstmal das Wort Kinder, das kennen wir alle, das wird auch in unserer hiesigen Religion oder hiesigen im Abendland, also im Christentum, wir sind ja auch angeblich die Kinder Gottes. Ne? Und wenn der Priester, Pfarrer zu seinen Kindern spricht und so weiter und so fort, oder zu seinen Schäfchen, das würde ich tatsächlich so verstehen. Und die eingeweihten Kinder sind diejenigen, die wissen, was die Katschina sind und nicht vor ihnen erschrecken. Das Abnehmen der Maske ist in meinen Augen, oder ich sage es jetzt einfach mal mit den Worten von Robert Fleischer, mit dem ich mich auch schon sehr intensiv unterhalten habe, Disclosure. Das heißt also, das zu erkennen geben, wenn sie die Maske fallen lassen, wenn sie sich offenbaren von nicht eingeweihten Kindern, dann führt das dazu, dass es keinerlei Zeremonien mehr gibt und keinen Glauben mehr.
Das ist eine interessante Interpretation. Okay, also das heißt, das ist tatsächlich, sie sind ja unter uns, aber getarnt, das sind wir irgendwie so beim David Icke ein bisschen, aber ist ja okay. Und wenn sie quasi ihre Tarnung aufheben. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das jetzt interpretiert in Richtung Shapeshifter. Oder?
Ich meine, jetzt nee, so weit würde ich gar nicht gehen. Also ja. So weit im Science Fiction oder auch in der UFO-Szene, also das will ich jetzt nicht abwertend sagen, aber so weit bin ich da gar nicht drin.
Aber das denke ich jetzt, wenn du vor allem jetzt das.
Okay, auch das kann ja auch sein. Also das wäre jetzt nicht das, was ich jetzt da rein interpretieren würde, aber wenn wir einfach mal darüber nachdenken, dass die Katschina, also die realen Katschina, ja sich als sie sich von den Hopi damals verabschiedet haben in Palat Kwapi, der roten Stadt, haben sie ihnen ja gesagt, wir sind noch da, aber ihr werdet uns nicht mehr sehen. Das heißt also, es muss ja nicht
oder nicht mehr erkennen. Ja nicht die Frage ist, werden sie sie nicht mehr.
Also sie haben tatsächlich gesagt, sie werden sie also nicht mehr sehen, sie werden auch nicht mehr mit ihnen in Interaktion quasi treten. Also von nicht mehr von erkennen war da nicht die Rede. Deswegen wäre
also das doch für mich keine Shapeshifter.
Ja, eben das. Aber ich meine, das ist jetzt, wie gesagt, ich lese jetzt einfach immer mal vor, was drin steht und wie ich es dann interpretieren würde. Das ist natürlich open for discussion. Da kann jeder sich seine eigenen Gedanken letztendlich machen. Es gibt aber einen Grund, warum ich das jetzt alles so grob in diese Richtung interpretiert habe. Und das sind nämlich die weiteren Informationen, die sie uns liefern. Und die kann ich gerne zum Besten geben. Es steht noch da, was sind die Katschina ihrer Natur nach? Das weiß ich nicht, aber offenbar Wesen von fremden Planeten. Also das, was ich vorhin vorgelesen habe, sehr viel mehr Informationen haben die Hopi dazu nicht offenbart. Mehr kann ich dazu. Genau. Wer war das? Polygon schreibt, fallen lassen der Tarnung. Genau, das ist auch das, was ich jetzt tatsächlich da rein interpretieren würde.
Mein Gundolfina hat auch ein recht interessantes Kommentar. Was soll denn das überhaupt sein, dieser Typ, der die Maske abnimmt? Und was soll die Maske sein und was der Tanz? Wieso sollen wir unsere Sprachcodes und unser Weltbild da zur Interpretation überhaupt nutzen können? Also er oder sie spricht da, glaube ich, an, dass wir vielleicht überhaupt nicht verstehen, was da kodiert wird in dieser Aussage. Ne? Ist ja wirklich eine Frage, was ist der Tanz? Ne?
Ja, naja, das sind der Tanz deswegen, weil das ist das, was die Kachina den Hopi damals ja als Auftrag mitgegeben haben. Sie sollen also diese Informationen über das Aussehen oder diese Existenz der Kachina, die sollten sie ja in diese Zeremonien einbinden, in ihre Tänze. Weil das etwas ist, so wie Weihnachten oder was, wie wir das jetzt feiern würden, ja, wenn das ein tiefer Bestandteil, fester Bestandteil des jährlichen Lebens, dieser zyklischen Zeremonien, die dann immer wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten. Das sind Dinge, die ein wichtiger Bestandteil des Alltagslebens sind, quasi mit der Religion und so weiter verknüpft sind. Das ist etwas, was man eben an Informationen sehr weit, selbst wenn alle anderen Informationen vergessen wurden, die ihnen damals gegeben wurden, das ist etwas, was sehr weit in die Zukunft transferiert werden kann. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Grund, warum sie ihnen das damals gesagt haben, eben die Voraussicht ist, dass es irgendwann nochmal eine Begegnung gibt und dass es dann ganz gut wäre, wenn der ein oder andere doch sich noch daran erinnert, dass es sich dabei um Kachina handelt, die damals der Menschheit geholfen haben.
Deshalb sollte die Erinnerung an die Kachinas auch
genau, so würde ich das interpretieren.
Am längsten bestehen quasi, damit man dann versteht, wenn es losgeht.
Genau, dass man zumindest, wenn man alles andere vergessen hat, zumindest diese eine Information quasi sich daran doch noch zurückerinnert. Ich würde aber mal ein bisschen weitergehen, und zwar, was sie auch noch sagen, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, warum das mit diesem Glaubenskonflikt, was ich ja vorhin gesagt hatte, oder was auch jemand im Chat gesagt hatte, vom Glauben abfallen, warum das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Interpretation auch dann trifft, also den Nagel auf den Kopf trifft. Und zwar sagen sie weiter, dass wenn also diese Kachina sich zu erkennen gegeben haben, also die Maske fallen lassen haben, also dass nicht mehr maskiert sind, ja, nicht mehr getarnt sind oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Dann, und wichtiger Punkt, wird der dritte Weltkrieg von den Menschen begonnen werden. Und zwar von den Menschen, die das Licht, also die göttliche Weisheit oder die Intelligenz, zuerst in den alten Ländern erhalten haben. Und im Book of the Hopi wird dann auch eine Angabe gemacht, nämlich, dass es sich um, mit den alten Ländern ist also Palästina, also der Nahe Osten Palästina. Ich würde jetzt einfach, Israel steht nicht da. Ich würde da jetzt aber Israel tatsächlich mit dazu packen, also Palästina, Israel, Indien, China, Ägypten. Das ist das, was die Hopi unter den alten Ländern verstehen, die das göttliche Licht sozusagen, die Weisheit als erstes erhalten haben.
Ja, und No schreibt ja moin, wie bei Ilmeier, gruselig schreibt ein anderer Chat-Teilnehmer, Ilmeier, ja.
Also ich lese es jetzt gerade tatsächlich vor, also das ist nicht meine Interpretation, das ist das, was im Book of the Hopi, das 1963 publiziert wurde, also vermutlich haben es die Hopi 1960 vielleicht von sich gegeben, offenbart wurde. Hm. Die Vereinigten Staaten werden zerstört werden und nur die Hopi und ihr Heimatland, also dieser Fleck dort, werden als Oase erhalten bleiben.
Also Arizona in dieser Gegend, oder was?
Genau, in die Flüchtlinge fliehen werden. Diejenigen, die sich nicht an der ideologischen Spaltung der Welt beteiligen, sind bereit, das Leben in einer anderen Welt wieder aufzunehmen. Ob sie nun der schwarzen, weißen, roten oder gelben Rasse angehören. Sie sind eins, Brüder. Und jetzt nächster sehr wichtiger Satz. Der Krieg, also dieser dritte Weltkrieg, der in diesen alten Ländern ausgelöst wird, der Krieg wird ein spiritueller Konflikt mit materiellen Dingen sein.
Ein spiritueller Konflikt?
Also mit anderen Worten, ein Glaubenskrieg.
Okay.
Ein spiritueller Konflikt mit materiellen Dingen. Und ausgelöst, also scheinbar durch das Erscheinen oder das Enttarnen, wie auch immer, das Abnehmen der Maske der Kachina und die nicht eingeweihten Kinder, die dann quasi in einen Glaubenskonflikt geraten. Es wird zum dritten Weltkrieg kommen. Und nur diejenigen, die sich nicht an dieser ideologischen Spaltung sozusagen beteiligen, die sind dann bereit, sozusagen überhaupt in die andere Welt erstmal das Leben in der anderen Welt wieder aufzunehmen. Logisch, das ist etwas, das heutzutage, wenn ich es einfach mal modern interpretiere, das ist das, was viele auch nach dem, was man, wenn man jetzt den Podcast von Robert Fleischer beispielsweise verfolgt, der da ja auch eine absolute Koryphäe ist, wenn es darum geht, derartige, die heutige UFO-Welt und so weiter Informationen zusammenzutragen. Da scheint es ja auch einige zu geben, die sich mit diesem Disclosure und mit den potenziellen Folgen von UFO-Disclosure sozusagen beschäftigen, was das auslösen würde. Und das stimmt mit dem überein, was die Hope hier 1963 oder eben schon vorher von sich gegeben haben, dass es also Glaubenskonflikte, Glaubenskrisen geben wird und dass natürlich diejenigen, die sehr fest verankert sind in ihrer Ideologie oder in ihrer Religion, das natürlich nicht so einfach hinnehmen. Und da wird es sicherlich ordentlich scheppern.
Ja, da gab es einen Think Tank in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren sogar schon, mir ist es leider entfallen, wie der hieß, und die kamen damals auch schon zu diesem Schluss. Also wenn man diese Dinge freigeben würde, was man jetzt schon weiß oder angeblich weiß über das UFO-Phänomen jetzt im weiteren Sinne, dann würde das einen, vielleicht weiß jemand, wie diese Studie heißt, dann würde das eben genau das auslösen. Religionskonflikte und so weiter. Und wir würden es quasi nicht verkraften. Aber da gibt es ja andere Stimmen, die sagen, wir würden es inzwischen schon verkraften und ja.
Ja, zumindest die sich nicht an der ideologischen Spaltung der Welt beteiligen und die bereit sind, quasi das zu akzeptieren und sich da nicht religiös oder ideologisch verrennen.
Das ist auch interessant, die sich nicht an die Spaltung beteiligen. Also das finde ich vor allem sehr, sehr spannend. Das ist einer der interessantesten Dinge, die sie da sagen, weil mir kommt ja wirklich vor, es gibt zwei Extreme. Man kann das jetzt links oder rechts nennen, aber das ist alles schon so irre eigentlich. Ja, man braucht jetzt für die Wahl in den USA anschauen. Also die ist unglaublich, was da gerade abgeht. Aber okay. Und dann gibt es ja immer mehr, die sagen, hey, ich, also ganz ehrlich, ich finde da eigentlich beide Seiten sehr doof. Und so interpretiere ich das jetzt. Ich weiß nicht, wie du das interpretierst.
Ich weiß gerade nicht, was du mit beide Seiten meinst.
Naja, die Trumpianer und die...
Ach so, du bist noch bei den USA. Ach so,
Ja, jetzt als ein Beispiel, aber das findet sich ja überall. Also dieser extreme Konflikt in der Politik, ja, also...
Ja, na klar.
Zwei politische Lager, die nur mehr ideologisch argumentieren und wo natürlich die Wahrheit völlig auf der Strecke bleibt. Und dann ein immer größeres Lager von Leuten, die sagen, also ich kann mit dem allen nichts mehr anfangen. Ne?
Genau, das war aber schon, als ich damals in den USA war, da stand das erste Mal Trump gegen, Gott, ich weiß gar nicht mehr, war es Biden?
Hillary war es zum ersten Mal. Oder weiß nicht, wann du in den USA warst, 2016, ja.
Genau. Es war Hillary Clinton da war es so, dass viele auch gesagt haben, ja, ich habe jetzt hier die Wahl zwischen Sodom und Gomorra. Ich weiß gar nicht, wen ich wähle. Ich wähle das, was ich glaube, dass es das kleinste Übel ist oder sowas.
Genau, aber es gibt nur mehr das kleinere Übel. Es gibt eigentlich nichts mehr, was jetzt gut wäre, sondern es gibt nur mehr Übel und noch übler.
Genau. Dann ist es ja ganz gut, dass die Hopi noch was voraussagen, nämlich... Sie sagen, die materiellen Dinge werden zerstört werden. Von diesen spirituellen, also oder spiritual beings, das kann man ja auch als Geisterwesen übersetzen. Im Englischen ist es also spiritual beings, die bleiben werden, um eine Welt und eine Nation unter einer Macht zu erschaffen, der Macht des Schöpfers. Also offenbar sind diese Wesen dann auch diejenigen, die bleiben werden, warten, bis wir mit unseren Kämpfen fertig sind und diejenigen, die sich an dem Wahnsinn dann nicht beteiligt haben, die dann also friedlich offenbar miteinander leben. Zumindest ist das, was im Book of the Hopi steht.
Ja, das finde ich wirklich interessant, weil ich sehe wirklich auch diese zwei Gruppen. Ja. Die einen, die sich einfach den Schädel einschlagen wollen mit irgendwem anderen und die sagen, na, eigentlich sollten wir einfach alle kooperieren und fertig.
Ich habe gerade, weil es schön groß ist, ich habe meinen zweiten Rechner ein bisschen weiter wegstehen, deswegen sehe ich die meisten Kommentare nicht. Aber hier steht schön groß, gibt es in den Prophezeiungen der Hopi Hinweise auf eine bevorstehende Klimakatastrophe?
Fragt Eiskristall, genau, wollte ich auch schon stellen, die Frage.
Klima nicht, aber Katastrophe auf jeden Fall. Denn das, was wir gerade eben gesagt haben, ist quasi das erstmal das Ende der vierten Welt, aber nicht der Kataklysmus. Denn das ist das, was ich gerade eben ansetzen wollte. Denn wenn man jetzt zurückdenkt an das, was ich am Anfang noch mal mehr oder weniger intensiv oder kurz zusammengefasst habe, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass es also dass diese Welten durch Kataklysmen zerstört wurden. Welche das sind, wann das war und so weiter, das haben wir das letzte Mal besprochen und steht auch intensiv und ausführlich in meinem Buch. Und hier wird jetzt hauptsächlich vom Dritten Weltkrieg, von der Offenbarung durch irgendwelche Wesen, die offenbar von fremden Planeten kamen und noch immer da sind, die sich jetzt wieder offenbaren, gesprochen, die das eben den Dritten Weltkrieg auslösen, und diejenigen, die sich daran nicht beteiligen, an dieser ideologischen Spaltung, die werden also zumindest dieses Problem erstmal irgendwie überleben, wenn sie sich da raushalten. Und das hat ja jetzt, ist ja jetzt natürlich ein Unterschied zu dem, was vorher gelaufen ist und überliefert wird. Denn vorher haben sie ja immer gesagt, okay, es wurde die Welt zerstört, nachdem wir dem Bösen verfallen sind oder uns nicht mehr an die Regeln und Gesetze des Schöpfers gehalten haben und so weiter. Das stimmt aber nicht ganz, denn wenn man sich die Überlieferung ganz genau anschaut, und das gibt jetzt wieder diese Parallelen zu unserer momentanen Situation tatsächlich, ist es so, dass dieser Sotoknang oder überhaupt diese ganzen Wesen, diese welche Art auch immer diese Wesen, Entitäten und so weiter gewesen sein mögen oder sind, laut der Überlieferung, ich kann es immer wieder nur noch mal wiederholen, dass diese Entitäten immer kurz vorher, vor dieser Katastrophe erschienen sind und eben letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Hopi bezeichnen das als auserwählte Menschen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es immer diese Auserwählten tatsächlich waren oder ob sie einfach prinzipiell die Menschheit gewarnt haben und diejenigen, die offenen Geistes waren und auf diese Warnung gehört haben, die für bare Münze genommen haben, diejenigen waren, die sie auch in diese Instruktionen gehalten haben und dadurch gerettet werden konnten. Vielleicht so ähnlich wie heute in der Regierung, wenn Scholz jetzt sagt, hier pass auf, wir rufen jetzt den Notstand aus welchem Grund auch immer, was weiß ich was, die Eifel bricht da, oder wie bricht der Vulkan aus? So, und wir haben jetzt die und die Daten. Wenn es vielleicht die einen geben, wir sagen, ja, nee, ist klar, Scholzi, der erzählt nur Unsinn, ich bleibe jetzt schön bei mir zu Hause. Und dann gibt es wieder die anderen, die jetzt sagen, also damit will ich jetzt nicht sagen übrigens, dass Scholz irgendeine Art von göttlichem Wesen ist, also bei Nichten. Es ging jetzt einfach nur um den Vergleich mit unserer Regierung, ja. Und da gibt es eben die anderen, die dem vielleicht Folge leisten und in die Schutzbunker, die da und den Anweisungen folgen, in die Schutzbunker gehen, evakuiert werden, was auch immer. Die sind dann vielleicht die, die überleben, und die anderen, die gesagt haben, na also bitte, da glaube ich nicht dran. Oder damals eben diejenigen, die die Verbindung zum Schöpfer verloren haben, sich eben nicht mehr an die Regeln und Gesetze des Schöpfers hielten, die sind dann eben nicht mitmarschiert, sondern das sagen die Hopi auch, also beschreiben die Hopi auch, die sind dann eben dort geblieben, wo sie waren, und sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ums Leben gekommen, oder wenn sie Glück hatten, haben sie überlebt, aber sind eben nicht aktiv gerettet worden. Also das nochmal mit dem Hinterkopf behalten, also vor jedes Mal vor dieser drei Katastrophen sind plötzlich Wesen aufgetaucht, die Spinnenfrau, Sotoknang oder dann eben auch die Ameisenmenschen. Während der Katastrophe haben sie uns geholfen und im Fall der vierten Welt noch kurz danach, also in dem Fall dann die Kachina. Und wenn man das jetzt frei interpretieren möchte, ich möchte es immer mit Vorsicht natürlich gesagt haben, aber wenn man das jetzt frei interpretieren möchte, kann man gewisse Parallelen zu unserer momentanen Situation sehen. Während noch vor einigen Jahren jeder, der das Wort UFO nur in den Mund genommen hat, ausgelacht wurde und sich in die Schemen-Ecke, also Schemen mit Ä, stellen musste, und lächerlich gemacht wurde, sieht die Sache heute ja deutlich anders aus. Wir haben also vermehrt auch Hinweise, dass da irgendetwas ist, was auch immer es
sein mag. Hinweise haben wir seit Hunderten von Jahren, glaube ich, aber...
Ja, genau, aber es vermehrt sich, genau, aber sie mehren sich.
Sie mehren sich, ja, vielleicht auch das, aber nicht einmal das kommt mir jetzt so vor, aber in den USA, ja, da tut sich was. Bei uns halt so schön langsam. Ja, es gibt da mal einen Lehrstuhl da jetzt in wie heißt die Universität? Egal, So schön langsam tut sich da was, ja?
Nee, das meinte ich nicht. Ich glaube, da haben wir gerade aneinander vorbeigesprochen. Ich meinte die Ereignisse, also die Sichtungen, das meinte ich, hat sich verstärkt.
Hat das, finde ich, eigentlich auch nicht. Aber also Beobachtungen und Sichtungen werden seit Jahrzehnten gemacht. Und
genau, natürlich, seit Jahrzehnten, na klar, aber aber ich meinte jetzt, also auch Robert meinte das, wenn ich mich recht erinnere, auch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, also Robert Fleischer meinte auch, dass die dass das da ein ja, wie soll ich sagen, dieses UFO-Phänomen deutlich zugenommen hat, und zwar quasi seit den 40er Jahren. Das würde ja dazu passen. Und je nachdem.
Das stimmt, in den 40ern, genau. Uni Würzburg, Hakan Kayal, danke, Mischa. Ja, das kann man schon sagen, dass seit den 40ern, also das meine ich ja in den letzten Jahrzehnten, aber jetzt in letzter Zeit kommt mir jetzt nicht vor, dass da jetzt wirklich eine große Zunahme oder was ist. Es wird nur mehr drüber gesprochen.
Ja, das mag sein. Oder sie sorgen eben dafür, dass sie eher wahrgenommen werden. Ich sage jetzt nur, dass man da eine Parallele ziehen könnte. Ob das dann letztendlich so ist, kann ich natürlich genauso wenig beantworten. Fest steht aber, dass wir dieses Schema in der Vergangenheit gesehen haben, laut der Überlieferungen, also diese Wesen unmittelbar vor den Katastrophen, während der Katastrophen und im Fall der Vierten Welt auch noch kurz danach, sich irgendwie zu erkennen gegeben haben, mit den Menschen interagiert haben und es dann eben, wie gesagt, irgendwann zu dieser Katastrophe kam und auch etwas Derartiges, also eine Katastrophe, prophezeien die Hopi, und zwar sagen sie, etwas später im Buch, also weiß ich nicht, ein paar Sätze später, dass diese Zeit nicht mehr weit entfernt ist. Sie wird kommen, wenn der Blue Star Kachina auf der Plaza tanzt. Er repräsentiert einen blauen Stern, weit weg und noch unsichtbar, der bald erscheinen wird. Und das leitet dann quasi das Ende der Vierten Welt ein, beziehungsweise löst das Ende der Vierten Welt aus. Und Das ist für mich dann der Teil, wo sie eventuell auf einen bevorstehenden Kataklysmus aufmerksam machen.
Ja. Und dieser blaue Stern, das ist natürlich auch interessant. Da gab es immer wieder mal. Es gibt zum Beispiel Elenin, ist einer dieser Kometen, der 2010 entdeckt wurde und nach dem Entdecker benannt wurde. Und der war blau. Da gab es dann welche, die zum Beispiel Richard Hoagland, die dann der Meinung waren, das könnte dieser blaue Stern sein, von dem die Hopi gesprochen haben. Das war natürlich damals auch wunderbar zeitig zum unglaublichen 2012-Hype, der da losgetreten wurde damals. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie dich damit beschäftigt hast, aber Mimi fragt da auch, was du zu 2012 und Hunab Q zu sagen hast, wenn überhaupt irgendwas.
Hunab Q sagt mir jetzt nichts, da müsstet ihr mir mal kurz auf die Sprünge helfen.
Ich kann dazu auch nichts sagen. Ich kenne das eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht, Mimi, wenn du das noch ein bisschen präzisieren willst. Aber okay. Ja, das heißt, man könnte jetzt tatsächlich da rein interpretieren, oder man könnte wirklich die Dinge erkennen, die sich jetzt gerade abspielen. Also dieses Fallen der Maske könnte quasi das Anerkennen einer fremden Intelligenz sein, die uns da offenbar schon längere Zeit begleitet. Und auch sehr interessant, es gibt ja immer mehr Stimmen, die sagen, ja, diese UFOs kommen wahrscheinlich nicht von ganz weit her, sondern vielleicht sogar von hier. Und du hast ja vorher gesagt, die Kachinas haben sich dann quasi kamen zwar mal von den Sternen, aber haben sich dann, sind hier und haben, also die Realen jetzt, ne, und haben sich dann zurückgezogen. Das heißt, die sind jetzt noch hier, aber wir haben sie bis jetzt.
Aber wir sehen sie nicht, unsichtbar für uns, genau. Also,
aber das Fallen der Maske könnte dann sein, dass sie wieder in Erscheinung treten, oder?
Genau, so würde ich das interpretieren. Aber wie gesagt, ich habe ja vorgelesen, was die Hopi sagen, und alles andere ist jetzt auch Interpretation, und das kann natürlich jeder für sich auslegen, wie er möchte. Ich weiß das genauso wenig wie andere. Falls die Hopi mehr wissen, wäre das natürlich toll, aber sie haben es jetzt nicht genauer spezifiziert. Deswegen, also ich kann an der Stelle wirklich auch nur spekulieren und Vergleiche ziehen. Mehr bleibt mir da auch nicht übrig. Ich weiß es tatsächlich nicht, was da auf uns zukommt. Ich weiß auch nicht, wann es auf uns zukommt. Ich kann, wie gesagt, nur das wiedergeben, was die Hopi hier sagen. Und dieser Blue Star Kachina, in dem Fall würde ich tatsächlich nicht von einem realen Kachina ausgehen, sondern das würde ich wieder als einen dieser Naturgeister Kachina interpretieren, aber ohne es wirklich zu wissen. Eine Möglichkeit wären ja eben, wie du es gerade eben auch schon angekündigt hast, irgendwelche Kometen, von denen es ja einige gibt, je nachdem, was die ausgasen, haben sie eben auch einen blauen Schweif. Wir hatten das ja in der letzten Folge, also in unserer letzten Unterhaltung ja auch schon ein bisschen angesprochen, wenn ich mich recht erinnere, dass für unseren Planeten ja seit 20.000 Jahren Katastrophenalarm eigentlich besteht. Denn vor 30.000 Jahren gab es einen ungefähr 100 Kilometer, also das haben unsere Wissenschaftler zurückgerechnet, dass aus den Bruchstücken, die wir heute umherschwirren, sehen, dass es wohl ursprünglich mal ein 100 Kilometer Durchmesser großer Himmelskörper Komet gewesen ist, der vor 30.000 Jahren ins Sonnensystem eingedrungen sein soll und vor 20.000 Jahren nach und nach in Bruchstücke zerfallen ist. Und ein Teil dieser Bruchstücke, mit denen hatten wir eben das Vergnügen vor 12.800 Jahren. Da gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien drüber. Das war also die Zerstörung der dritten Welt der Hopi. Und damals war es das nicht. Also wir haben eine Zerstörung von der antiken Stadt Abu Huraira. Das soll auf das Konto der Überreste, sozusagen eines dieser Überreste, der dieses Kometen gehen. Um es vielleicht noch ein bisschen genauer zu sagen, wir sprechen jetzt hier von dem Tauridengürtel. Das sind also diese Überreste dieses ursprünglichen Sonnensystems eingedrungenen, sehr, sehr großen Kometen, der dann seine Einzelteile zerfallen ist.
Also wirklich ein 100 Kilometer großer...
Da können wir froh sein, dass es da nicht gerumst hat, denn hätte der getroffen, wäre es das gewesen. Der von den Dinosauriern damals war, zum Vergleich jetzt einfach mal nur für diejenigen, die es nicht gleich parat haben, der Asteroid, der damals den Dinosauriern das Licht ausgeknipst hat, der war nur 10 Kilometer groß.
Und wahrscheinlich auch nicht so schnell wie, also Kometen haben ja, glaube ich, eine höhere Geschwindigkeit, weil sie ja ganz andere
Bahnen haben. Ja, naja, es kommt ja dann, also bei den Auswirkungen und so weiter, kommt es ja dann immer darauf an, wo sie einschlagen, und in welchem Winkel und so weiter. Aber es spielt keine Rolle, wo sie einschlagen, in welchem Winkel, mit welcher Geschwindigkeit bei 100 Kilometern ist. Also das war's. Es gibt danach, also das überlebt kein Lebewesen laut der Vorhersagen. Also das ist schon, das wäre ungünstig gewesen, wenn das gerumst hätte. Aber der ist ja nach und nach zerfallen und jetzt müssen wir uns aber mit diesem Tauridengürtel auseinandersetzen. Ich habe in meinem Buch auch unter anderem einen Link, den kann man dann tatsächlich auch, wenn man den aufruft, sich das ganze Spektakel mal anschauen, durch was wir da eigentlich jedes Jahr im Herbst durchfliegen. Also es ist ein Wunder, dass es nicht öfter kracht. Es gibt noch eine andere antike Stadt, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Das ist auch, weiß ich nicht, 1000, 2000 vor Christus, irgendwann so in der Drehe. Oder vielleicht sogar also Jahre Null sozusagen, irgendwann so in der Drehe. Soll es da auch einen Airburst gegeben haben. Der eben für die Zerstörung dieser Stadt auch zuständig war vom Tauridengürtel und Chelyabinsk, was jetzt erst vor ein paar Jährchen war, verglichen mit den anderen.
2013, glaube ich, ja. War glaube ich.
Genau, das war auch ein Airburst, der aber ein bisschen weiter weg, also ein Airburst, vielleicht diejenigen, die es nicht wissen, das ist, wenn der Komet quasi nicht oder der Himmelskörper, wie auch immer, nicht einschlägt, sondern in gewisser Höhe über dem Erdboden quasi explodiert. Und das gibt natürlich eine enorme Druckwelle, Feuer und so weiter und so fort.
Tunguska und, war wahrscheinlich auch so ein Ereignis.
Vermutlich. Und Chelyabinsk war dann quasi so das Letzte, was definitiv auf das Konto des Tauridengürtels ging.
Mhm. Ja, da haben wir viel Spaß schon damit, ja. Und im August sieht man, ist uns der am nächsten. Jedenfalls im August gibt es dann immer auch sehr viele Sternschnuppen zu sehen, unter Anführungszeichen. Wenn man ein bisschen weiter oben ist, So, ich bin dann manchmal vom Bergsee so in 1000 Meter Höhe, da sieht man unglaubliche Dinger, die da runterkommen oder nicht runterkommen, aber in der Atmosphäre verglühen. Ist schon interessant. Das heißt, wir stehen jetzt am Ende dieser vierten Welt. Die fünf, vielleicht knüpfen da jetzt wieder an. Ja? Also du sagst, da ist jetzt vorhergesagt quasi der dritte Weltkrieg, wo also die, vielleicht können wir da nochmal ansetzen. Hallo?
Ich bin noch da. Ich überlege gerade, also der dritte Weltkrieg wird quasi vorhergesagt. Dass das quasi ein spiritueller Konflikt mit materiellen Dingen ist. Und
das heißt, also
das sind quasi, wird am Ende der vierten Welt sein, nachdem sich diese Kachina, also nachdem der Kachina quasi vor uneingeweihten Kindern, den also nicht eingeweihten Kindern, die Maske abgenommen hat. Also dann, und dann schreiben sie eben ein paar Zeilen später, dass diese Zeit, in der das alles passieren wird, nicht mehr weit entfernt ist. Und sie wird eben dann kommen, also das Ende der vierten Welt tatsächlich.
Also in den 60ern schreiben sie das. Also wir reden da jetzt nicht von Jahren, sondern schon von Jahrzehnten, aber ja, mindestens.
Genau, aber nicht mehr weit entfernt kann auch 200 Jahre bedeuten. Also das wird nicht näher erläutert und ich glaube auch nicht, dass das die Hopi genauer wissen, weil sie ja sowieso keine Jahreszahlen und so weiter überliefern. Und dann eben, dass es einen blauen Stern weit weg und noch unsichtbar, der bald erscheinen wird, sein soll. Dann gibt es noch den, an einer späteren Stelle eben der Aufbruch in die zukünftige fünfte Welt hat begonnen. Wie das aussehen wird, die fünfte Welt und so weiter und so fort, darüber überliefern oder offenbaren die Hopi nichts. Deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Das Einzige, was sie diesbezüglich noch irgendwie sagen, ist, dass während dieser einzelnen Welten haben ja die Vorfahren der Hopi oder auch heute die Hopi, gibt es immer bestimmte Clans, die das Ober, wie soll ich sagen, der Führer sind in der jeweiligen Welt. Ne? Bei der ersten Welt war es der Feuerclan, bei der zweiten Welt war es der Spider-Clan, bei der dritten Welt war es der Bogen-Clan. In der jetzigen Welt soll es der Bären-Clan der Hopis quasi sein, innerhalb der Hopi-Gemeinschaft. Und in der fünften Welt soll es dann wahrscheinlich der Parrot-Clan sein, vorausgesetzt der Tobacco-Clan beansprucht die Führung nicht schon vorher. Mehr Informationen kann ich dazu nicht liefern, weil sie die Hopi nicht liefern.
Allerdings wird halt gesagt, dass wir uns zur Natur zurückbesinnen sollen. Also das quasi das Zeitalter der Prepper, so hast du das, glaube ich, mal interpretiert.
Ach ja, genau.
Also am ehesten überleben dann wieder die Naturvölker. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil jemand fragt auch noch einmal, was hat es mit diesem materiellen Krieg mit spirituellen Mitteln, mit diesem spirituellen Krieg mit materiellen Mitteln, so herum, Philipp, was hat es damit auf sich? Das heißt, der Auslöser ist ein spiritueller Konflikt, ausgelöst durch, dieses...
Ausgetragen mit materiellen Dingen und höchstwahrscheinlich ausgelöst, also dieser dritte Weltkrieg ausgelöst durch das, dadurch, dass ein Kachina seine Maske quasi...
Ja, das ist auch interessant, aber ausgetragen mit materiellen Dingen heißt also mit Raketen und keine Ahnung. Also,
so würde ich das interpretieren, genau.
Und der Auslöser eben dieser, nennen wir es jetzt ontologische Schock oder was auch immer das dann eben auslöst, wenn wirklich einmal so richtig klar wird, dass wir hier, dass es dann andere Intelligenzen gibt, die sich da mit uns diesen Lebensraum teilen. Weil das ist ja was in dieser Sendung schon seit Jahrzehnten jetzt inzwischen spekuliert wird und sehr eigentlich ja immer deutlicher abzeichnet, dass das offensichtlich so ist. Nur wissen wir absolut nicht, welcher Natur diese andere Intelligenz ist. Also da gibt es alle möglichen Spekulationen in alle möglichen Richtungen. Vielleicht sind es auch verschiedene Naturen, mit denen wir da zu tun haben. Vielleicht verschiedene Kulturen.
Ist auch möglich, die Hopi sowohl auch andere Völker sprechen ja oftmals auch oder nutzen oftmals auch den Begriff Geister so ein bisschen als Synonym. Ob das dann irgendeine Bedeutung wirklich hat, kann ich nicht sagen, aber es würde so ein bisschen auch natürlich zu alternativen Interpretationen mitpassen. Ich würde
John Keel fällt mir, aber John Keel fällt mir da ein, also einer der UFO-Forscher in den 70er, 80er Jahren sehr, sagen wir fast schon dominant waren und dann sehr gute Bücher da geschrieben hat, Jacques Vallée und auch, und die sich eben so ein bisschen distanziert haben von dieser sehr simplen Interpretation, das sind jetzt einfach Außerirdische, die da mit Raumschiffen daherkommen, sondern gesagt hat, also Leute, schaut euch doch bitte mal an, was da passiert, schaut euch an, wie lange das schon passiert, die haben das auch korreliert mit früheren Erscheinungen, du sagst Geister, ja, man kann jetzt Fäden und Engeln und was auch immer und Dämonen sagen, von denen dann geschrieben wurde, wie auch immer halt Menschen nichtmenschliche Intelligenzen wahrgenommen haben und wie sie halt auch immer in ihrem Sinne interpretiert haben. Das ist ja auch interessant, ne? Dieses ganze Bild von den Außerirdischen, die dann mit Raumschiffen kommen, das haben wir auch erst, das hat in den 20ern, 30ern irgendwo begonnen und siehe da, plötzlich hat sich das immer mehr so dargestellt, ne? Jetzt beschäftigen wir uns immer mehr mit KI und plötzlich, also gerade in der letzten Sendung auch wieder eine junge Frau, die da seltsamste Erlebnisse hatte, die aber jetzt immer mehr in Richtung künstlicher Intelligenz gehen. Ja? Also da ist einfach auch eine Interaktion zwischen dem, was wir noch verstehen können und so und wie sich, ich sage jetzt mal, dieses Phänomen, diese Intelligenz oder Intelligenzen uns zeigen. Sehr komplex und verwirrend.
Auf jeden Fall. Ich lese gerade den Chat mit. Ich weiß nicht, ob man zwischendurch gehört hat, dass ich gelacht habe. Ich hoffe, du hattest mich da gerade nicht, das Mikro gerade nicht zugeschaltet.
Ich habe nichts gehört, aber du kannst gerne lachen. Das macht
was jetzt ja ein Chat-Mitglied hier geschrieben hat.
Das war niedlich. Was denn?
Aber ich sehe gerade noch, dass die Mutter irgendwie mal zu ihm gesagt hat, er werde Antichrist und meinte Atheist. Hat sich also versprochen. Und Mondbrötchen, das würde ich gerne noch aufgreifen, es geht ja manchmal ganz schnell, ich komme gar nicht hinterher mit dem Lesen, dass die Kachina doch von anderen Planeten kommen, laut Hopi. Genau, also das sagen die ja ziemlich deutlich. Aber es gibt ja eben, wie gesagt, noch andere
Ursprünglich kamen sie von anderen, ne? Aber inzwischen sind die ja quasi, werden die sein? Unter der Erde, im Wasser, wo auch immer. Ja, sie sind halt von der Oberfläche, von der Bildfläche verschwunden.
Genau, aber ich meinte, als ich das, ich glaube, das war die Reaktion auf das mit den Geistern, was ich gerade vorhin gesagt habe. Es gibt natürlich zum einen noch bei den Hopi, was ich so Sotuknang und Spinnenfrau und so weiter, gibt es ja noch mehrere Entitäten. Und ich hatte dabei auch kurz vor allem an andere Überlieferungen gedacht. Also beispielsweise an die Djinn oder die Ifrit, die auch bei den alten Ägyptern, wo eben auch von Geistern gesprochen wird, oder auch bei den Überlieferungen von König Salomon mit seinem fliegenden Teppich, wo dann eben die Djinn beziehungsweise zu den Djinn zugehörige Ifrit quasi neben Salomon auf diesem fliegenden Teppich Platz nehmen. Das sind eben auch irgendwelche, im alten Ägypten sind dieselben mit derselben Bezeichnung, die Geister der Toten, die über Ägypten geherrscht haben sollen vor der Flut und so weiter und so fort. Also das meinte ich nur damit, dass es ja in alten Mythen auch häufig bei diesen Entitäten von so einer Art Geistern die Rede ist, die offenbar, also so würden wir das ja heute definieren, dass ein Geist etwas ist, das ja dessen Auswirkungen man vielleicht mitbekommt, aber der jetzt nicht unbedingt zwangsläufig sichtbar ist.
Ja, ne.
Ich würde noch, ja,
Entschuldigung. Bitte, ja.
Ich wollte vorhin noch was aufgreifen, was du davor gesagt hattest, und zwar, dass der Thomas, wir bleiben beim Thomas, bei der UN 1992 ja eben auch dazu aufgerufen hat, oder die Hopi das allgemein tatsächlich machen, dazu aufrufen, dass wir uns quasi von unserer materialistischen Welt, also von unserem Wahn des Besitzens und so weiter und so fort, und vielleicht auch, wenn Sie es nicht ganz so sagen, aber vielleicht meinen Sie auch so ein bisschen mit unserer Hochtechnologie, also unserer Abhängigkeit von der Technologie, unserer hochtechnologisierten Gesellschaft, vielleicht ein bisschen nicht abwenden, aber unseren Lebensstil dahin ändern, dass wir ein bisschen mehr mit der Natur leben. Und das ist jetzt natürlich auch wieder eine reine Spekulation von mir, aber wenn man jetzt einfach mal voraussetzt, das, was die Hupe hier prophezeien, ist real Und wir stehen vor einem Kataklysmus, der in 10, 20, 100, 200 Jahren, wann auch immer eintreten wird. Und angenommen, es werden entweder Leute gerettet oder...
Was macht dir das so sicher? Also meinst du jetzt generell...
Na, warte. Nee, ich sage es nur angenommen jetzt. Einfach mal angenommen.
Also angenommen, okay.
So. Genau, angenommen. Deswegen habe ich ja gesagt, wir spekulieren jetzt einfach mal. Dass so ein Kataklysmus tatsächlich eintritt, dass wir da kurz davor stehen, wann auch immer der eintritt, das sagen ja die HUB jetzt nicht ganz genau, oder wann er eintreten soll. So, jetzt nehmen wir einfach mal an, der tritt tatsächlich ein und ein Großteil der Menschheit verabschiedet sich. Und dann gibt es einzelne Überlebende, entweder weil die gerettet werden oder weil sie einfach auch so überlebt haben. So. Und dann, damit ist es ja dann nicht geschehen. Also je nachdem, wie groß dieser Kataklysmus ist und wie katastrophal letztendlich, stehen wir mit nichts da. Das heißt, selbst wenn wir da irgendwo noch in irgendeinem bestehenden Geschäft irgendwelche Schusswaffen rausholen können oder noch Messer haben oder sonst irgendetwas und in der Lage sind, mithilfe dessen zu jagen, irgendwann, es wird keinen Nachschub mehr geben, irgendwann werden wir in der Steinzeit ankommen. Und dann ist die Frage, wer wird überleben? Diejenigen, die wussten, wie man einen Computer programmiert, oder diejenigen, die gelernt haben, wieder mit der Natur zu leben und von der Natur. Langfristig gesehen wird es Zweites sein. Ich zähle mich übrigens auch zuerst drum, also nicht zu denen, die irgendwas programmieren können, aber zu denen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage wären zu überleben, trotzdem ich Biologin bin. Da bin ich ganz realistisch. Aber wenn man es von dieser Seite betrachtet, macht auch, wie soll ich sagen, dieser Rat der Hopi Sinn. Ob das jetzt tatsächlich dahinter steckt, ob das so ist, das möchte ich jetzt wirklich alles dahingestellt sehen. Das ist rein spekulativ von mir, aber lohnt sich vielleicht trotzdem mal drüber nachzudenken.
Also die Prepper haben schon recht.
Jo.
Na wunderbar.
Also was heißt Prep? Was heißt, ja, also.
Ja, aber es ist ja, also wie du sagst, vielleicht für die unmittelbare Zukunft ist wieder was anderes, aber wenn es jetzt wirklich
Ich weiß ja nicht, ob es eintritt.
Weiß niemand,
ich weiß nicht, wann es eintritt und so weiter. Es ist nur eine Überlegung. Also wer sind denn diejenigen, die langfristig gesehen so eine Katastrophe überleben, also Nachkommen erzeugen können und Nachkommen dafür sorgen können, dass diese Nachkommen überleben und es viele zukünftige Generationen gibt? Das sind doch die Naturvölker, die noch wissen, wie man mit der Natur lebt und nicht wir.
Definitiv, ja. Also die einfach mit möglichst wenigen Hilfsmitteln auskommen. Weil natürlich, wenn jetzt eine gröbere Geschichte passiert, was auch immer das jetzt ist, ob das jetzt menschengemacht ist oder irgendeine zyklische Naturkatastrophe, auf das möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen zu sprechen kommen, wenn dann mal die Technik weg ist, dann, wie du sagst, zählt eigentlich eher, wie beschafft man sich Nahrung, frisches Wasser, was kann man essen, was nicht und so weiter. Wie baut man sich eine Unterkunft mit möglichst einfachen Mitteln, aber effizient? Wie überlebt man den Winter?
Genau, also es kann ja jeder einfach mal sich durchgehen, ob er es schafft, wenn man von mir aus auch nur im Sommer sich einen Monat ohne alles in den Thüringer Wald stellt oder was weiß ich, Bayerischen Wald, ohne Kontakt zu anderen Menschen und ob derjenige das dann dort überlebt. Ich würde von mir ganz klar sagen, nö.
Ja, schauen wir mal, was passiert nach einem Monat Stromausfall, ne? Ganz einfach,
oder wenn so. Du,
ja, Eiskristall
schwer. Wobei wir da ja trotzdem als Menschheit trotzdem noch, ne, also vielleicht noch eher eine Chance haben, als wenn so ein Kataklysmus noch dazu gerade stattgefunden hat und die Überlebenden vielleicht auch weit verstreut über dem Planeten existieren.
Ja, ich sehe gerade in die nähere Zukunft, die Doom Prepper werden sich nach dieser Sendung schlagartig vermehren, schreibt Eiskristall. Ja, da gibt es ja schon.
Hoffentlich nicht. Also es war jetzt nicht dazu gedacht,
dass. ist nicht die Intention dieser Sendung.
Panik und Angst zu machen. Es ging ja nur darum, das, was die Hupi da an Prophezeiungen haben, einfach mal zu spekulieren.
Aber du hast vorher auch irgendwie unterschieden zwischen diesem Konflikt, also nennen wir es halt jetzt von mir aus den Dritten Weltkrieg, ein bisschen, schlagwortartig, aber da gibt es diesen Konflikt und dann gibt es den Übergang in die vierte Welt. Du hast es noch ein bisschen differenziert.
Genau, also erstmal, die geben sich, also wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation, aber ich würde das so interpretieren oder deuten, dass die dass die Kachina sich quasi offenbaren. Und das ist natürlich dann erstmal für ordentlich Chaos bei uns, beziehungsweise vor allem den stark religiösen Ländern geben wird oder Anhängern geben wird. Deswegen ja auch kein Glauben mehr, weil wir jetzt erstmal, also diejenigen, die in der Lage sind, jetzt nicht mehr zu glauben und das einfach zu akzeptieren, dass es da noch etwas anderes gibt und dass unsere Weltanschauung vielleicht nicht so war, wie wir das die ganze Zeit gelernt haben oder glauben. Deswegen also vielleicht auch, dass es dann keinen Glauben mehr gibt, aber es eben trotzdem einen Dritten Weltkrieg auslösen wird, und zwar vor allem ausgehend von den Ländern, die das in diesen alten Ländern, die das göttliche Licht als erstes erhalten haben. Und all diejenigen, die sich eben dann nicht an dieser ideologischen Spaltung der Welt beteiligt haben oder beteiligen werden, das sind diejenigen, die wahrscheinlich auch bereit sind, erstmal zu akzeptieren, überhaupt in eine neue Welt zu gehen, gemeinsam. Und dass dieser Krieg, also dieser dritte Weltkrieg, wird eben, was wir vorhin schon mehrfach gesagt haben, ein spiritueller Konflikt mit materiellen Dingen sein. Und das ist einfach quasi die Folge, meiner Meinung nach, oder meiner Spekulation, Interpretation nach, die Folge dessen, dass sich diese Kachina offenbaren zu erkennen geben und unser Weltbild einfach zusammenbricht. Und die einen kommen damit klar, die anderen kommen damit nicht klar. Es wird, die einen beharren auf ihrem Recht oder auf ihrem Gott, auf ihrer Religion, und dann kracht es hier halt gewaltig. Und diejenigen, die sich bereit sind quasi nicht alternative Realität ist nicht ganz richtig, aber die sich bereit sind, von ihren alten Vorstellungen zu verabschieden. Das war ja dieser Teil, den ich dann noch vorgelesen habe, dass diese Wesen quasi bleiben werden, um eine Welt und eine Nation unter einer Macht, der Macht des Schöpfers, zu errichten. Und dass wir dann quasi in dem Moment uns mit diesem geeinigt und mit Hilfe von spiritueller Hilfe von diesen Wesen uns dann mit der eigentlichen Katastrophe erstmal beschäftigen können. Und das wäre dann eben, wenn dieser Blue Star Kachina auf der Plaza tanzt, dieser blaue Stern, der bald erscheinen wird.
Würde ich
das interpretieren.
Ja, wie ist das eigentlich gemeint, auf der Plaza tanzt? Also heißt das, dass wir ihn halt alle sehen, also dass alle diese Himmelserscheinung sehen,
was ja, immer das dann ist? Ja, würde ich einfach mal sagen, genau. Also es gibt ja, das hat mit den Hopi nichts zu tun, aber es gibt ja alte Überlieferungen auch anderer Völker, nordamerikanischer Völker, die auch den Kometen damals erlebt und auch überliefert haben. Ich beschreibe das ja alles in meinem Buch und auch, was die überliefert haben. Auch total spannende Sachen. Und da ist es eben auch so, dass es da in der Regel, oder nicht in der Regel, aber in manchen Fällen tatsächlich eine Warnung gab und der dann auch bei denen quasi nicht eingeschlagen ist, aber vorbeigezischt ist und so weiter und so fort. Also könnte man sagen, da bei denen aufgestanden hat und getanzt ist. Ich höre dich jetzt übrigens gleich nicht. Mein Mikrofon hat sich abgeschaltet. Eine Sekunde, ich muss was unternehmen.
Ich höre dich schon noch und wir haben noch einen Anrufer. Aber
also,
Yvonne.
Moment. Jetzt habe ich wieder. Nee, ich bin wieder da. Ich musste okay. Meinen Kopfhörer verabschieden. Ich habe ausgetauscht.
Wir hätten einen Anrufer. Soll ich ihn reinnehmen?
Kannst du natürlich machen, klar.
Ja, hallo? Hallo, lieber Anrufer. Wir hören. Hallo, du bist auf Sendung. Aber will nicht mit uns sprechen, glaube ich. Ja, gut, dann halt nicht. Okay. Aber wie gesagt, die Skype-Leitung, ja, sie ist offen und wer jetzt anrufen möchte, der kann das ja gerne tun. Moment, jetzt haben wir anscheinend einen zweiten Anrufer. So, probieren wir das. Hallo? Hallo, du bist on air. Hörst du mich? Irgendwie. Moment. Ja. Irgendeinem Grund hören mich da die Leute nicht. Aber sie müssten mich eigentlich hören. Ja, eigentlich. Hallo Anrufer, hörst du uns? Oder sie sagen einfach alle nichts. Keine Ahnung. Irgendwie seltsam.
Hier wird gerade diskutiert, dass es sonst über Zoom geht oder Zoom nur bei Lagerfeuer.
Nein, die kommen über Skype rein, aber
entweder, also sie kommen schon über Skype, okay.
Entweder sie sagen nichts.
Rauchzeichen her.
Ich schalte mal kurz noch mal in den Einstellungen. Aber eigentlich, na, das müsste eigentlich alles passen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum die Anrufer nichts sagen. Aber gut. So, wo waren wir? Ja, Skype-Leitung wäre offen. Aber man muss dann halt auch was sagen, wenn man auf Sendung ist. Und müsste eigentlich alles funktionieren. Ich habe das vorher eigentlich getestet, so wie jedes Mal. So, also, jetzt aber noch einmal diese Frage. Du hast vorher ein bisschen differenziert zwischen diesem Konflikt, der ausbricht, und dann dem Übergang zur fünften Welt. Das waren irgendwie so zwei Dinge, oder war das nur in meiner Wahrnehmung jetzt so?
Nee, genau, so würde ich es zumindest interpretieren. Wie gesagt, das ist jetzt reine
also dieser Konflikt
oder Interpretation dann, von mir.
Dieser Konflikt ist dann der Übergang in die fünfte Welt oder wie kann man das verstehen?
Ich glaube, Sie beschreiben einfach die Vorgänge. Genauso wie das, was ich vorhin vorgelesen habe, es ja diese Prophezeiung gibt, woran man erstmal erkennt, dass es jetzt demnächst losgeht. Das mit den ersten Zeichen, das zweite Zeichen und so weiter und dann das letzte Zeichen. Und dann setzt das Ganze eben ein, also das Ende der vierten Welt. Vielleicht drücken wir es anders aus. Es kommt das Ende der vierten Welt, das wird eingeleitet, wenn der Kachina seine Maske quasi lüftet, sich zu erkennen gibt. Das hat natürlich entsprechende Folgen. Dann kommt die Zerstörung der vierten Welt und dann beginnt die fünfte Welt. Vielleicht war das verständlicher.
Ja, und diese Zerstörung
ist dann der Blue Star.
Die ist dann dieser Blue Star. Das ist aber getrennt von diesem Konflikt, ne? Also die Zerstörung kommt nicht durch, auf das möchte ich hinaus. Also wir zerstören.
Ja, die Hopi verknüpfen das nicht. Also das sind und ich.
Ja.
Ich habe die Seite jetzt nicht vor mir. Aber das sind unterschiedliche Absätze quasi, aber es sind irgendwie ein oder zwei Seiten im Book of the Hopi, das, was wir jetzt gerade hier die ganze Zeit besprechen. Also stell dir quasi einen neuen Absatz vor und dann kommt eben diese Zeit ist nicht mehr weit entfernt, sie wird kommen, wenn der Blue Star Kachina auf der Plaza tanzt und so weiter.
Ja.
Genau, aber so sehr viel genauer oder intensiver steht es eben nicht drin. Deswegen bleibt an der Stelle auch nur die Interpretation und so ist es eben, wie ich das interpretieren würde oder verstehen würde. Vielleicht irre ich mich damit auch, genau, das kann sich ja jeder, ich habe ja gesagt, was drin steht, das kann sich natürlich auch jeder gern selbst für sich interpretieren oder einfach spekulieren. Denn mehr bleibt uns zu dem Zeitpunkt nicht.
Ja, genau. Zeder schreibt, der Krieg ist die Zerstörung, Fragezeichen, oder ist der Krieg nur ein Zeichen vor der Zerstörung? Genau, das.
Meiner Meinung nach ist der Krieg nicht die Zerstörung, also naja, ist die Zerstörung einer Weltordnung. Oder das Resultat, noch mal was anderes. Also meiner Meinung nach ist dieser Krieg einfach das Resultat des Erkennengebens dieses Kachina. Woraufhin quasi unser ganzes Glaubenskonstrukt, einfach unsere Weltanschauung zusammenbricht. Das löst den dritten Weltkrieg aus, ausgehend von diesen Ländern. Und da gibt es eben welche, die sich daran nicht beteiligen und die sich dann quasi anpassen und akzeptieren, dass das, was wir im Moment als unsere Weltanschauung, wir als Nabel der Welt vielleicht auch verstehen, diejenigen, die akzeptieren, dass das vielleicht nicht so ist, dass es da noch etwas anderes gibt und so weiter und so fort, das sind erstmal die, die sich ja also nicht an dieser ideologischen Spaltung der Welt beteiligen und erstmal bereit sind, das Leben in einer anderen Welt mit diesem neuen Wissen, das sie ja nun dadurch erhalten haben, also dass es ja so, gerade was die Religion angeht, dass das eben nicht so ist, wie sich die einzelnen Religionen das denken, die dafür bereit sind, die sind auch bereit, das Leben dann in einer potenziellen neuen Welt aufzunehmen und sich vielleicht auch diesen Wesen, naja, unterzuordnen und ihrem Ratschlag zu folgen, ihre Hilfe annehmen und so weiter und so fort und eben nicht ideologisch blind oder religiös verblendet sich oder andere bekämpfen und Recht haben wollen. Und dann kommt es eben zur Katastrophe, zum Kataklysmus. Ich glaube nicht, dass diese Wesen diesen Kataklysmus auslösen. Ich glaube, sie geben sich zu erkennen, um zu helfen, um einen Großteil der Menschheit dadurch zu helfen. Und wenn wir dadurch sind, dann beginnt eben die fünfte Welt.
Und das ist auch so eine Frage, die ich habe. Also dieser, gut, das heißt, der Krieg ist dann eigentlich quasi auch so ein Vorzeichen zu diesem Übergang in die fünfte Welt, wenn man das so interpretiert, ne? Oder Teile dieser Vorzeichen oder dieses Gesamtprozesses, aber
könnte man auch sehen. Also er muss ja nicht. Also wenn sich keiner an der ideologischen Spaltung beteiligt und und das wird natürlich nicht der Fall sein, ne? Aber wenn sich jetzt hypothetisch keiner noch so auf dem Recht haben, seine Religion und seine eigenen Weltanschauung quasi so engstirnig und das unbedingt durchgesetzt haben möchte, beruft, sondern alle ganz offen sind, wenn der sich jetzt, diese Wesen sich jetzt quasi zeigen, was mit Sicherheit nicht der Fall sein wird, aber wenn, dann glaube ich, wird es diesen dritten Weltkrieg nicht geben, aber die scheinen die Menschheit doch ganz gut zu kennen.
Und was ich mich aber dann auch frage, ist, was ist denn dieser Übergang, ne? Und diese Kataklysmen, die immer wieder passiert sind, ist das was Zyklisches? Ist das was, weißt du, was ich meine? Ist das ein astronomisches Phänomen, so wie die Tauriden? Oder?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube es nicht. Zyklisch bedeutet für mich, dass es ungefähr die gleichen zeitlichen Abstände sind. Und das war es in der Vergangenheit nicht. Ja. Das sind deutliche, deutliche Unterschiede. Ich glaube, es sind einfach astronomische Ereignisse, die nicht verhindert werden können und vielleicht auch nicht von diesen Wesen, von anderen Sternen oder von wo auch immer sie herkommen, anderen Planeten, anderen Dimensionen. Das ist ja das, worauf du vorhin, glaube ich, noch ein bisschen mit hinaus wolltest. Also woher auch immer sie kommen, offensichtlich keinen Einfluss haben. Und alles, was sie machen, ist uns da durchzuhelfen. Also wie quasi, Zoowärter im Zoo kurz vorm Blitzeinschlag beim starken Gewitter die Tiere erstmal wieder in Baureihen verfrachten, warten, bis das Gewitter vorbei ist und sie dann wieder rauslassen. Wenn du dann halt Tiere hast, die dann sagen, nee, sorry, also ich, der Löwe, der jetzt erstmal den Tierwärter sozusagen angreift und sich nicht ihm unterordnet, das ist halt dann der vom Blitz erschlagen wird. Was jetzt mal ganz, ganz weit hergeholt quasi beschreibt.
Oder der Damm ist gebrochen und man muss halt den Zoo evakuieren.
Genau, also ich kann es nicht sagen, ich glaube nicht, dass es zyklisch ist, auch weil es soweit wir heute wissen, vielleicht steckt da natürlich noch was anderes dahinter, wenn man dann die Milchstraße und diese ganze Gegebenheiten natürlich auch noch mit einbezieht, aber da haben wir heute einfach viel zu wenig Informationen und Wissen drüber, um das wirklich sagen zu können. Oder auch was unsere Sonne betrifft, die ist ja durchaus aktiv oder nicht aktiv und hat einiges an Einfluss auf bezüglich dessen, was auf der Erde passiert. Die Hopi sagen ja auch, dass sie ja gelernt haben, wie die in dieser roten Stadt des Südens, wie die Sterne das Klima beeinflussen. Also dass es da auch Verbindungen gibt. Das wurde ihnen ja damals offensichtlich beigebracht und war den Hopi 1963 offensichtlich auch bekannt, dass es da Einflüsse gibt. Und das, glaube ich, ist schwer zu sagen aus unserer heutigen Perspektive, mit unserem heutigen Wissen.
Wer beeinflusst das Klima?
Die Sterne, also ein Stern ist ja die Sonne.
Ja, also gut, das ist ein guter Punkt. Ne? Also die Sonne hat einen wesentlichen Einfluss aufs Klima und wenn die Sonnenaktivität sich ändert, ändert sich das Klima.
Genau, und diese Sonnenaktivitäten sind ja, wenn man es so möchte, zyklisch gewisser Weise. Aber ob das jetzt, das waren jetzt nur meine Überlegungen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ob da was Zyklisches dahinter steckt. Wie gesagt, die Katastrophen oder die Kataklysmen, die Hopi überliefern, die sind nicht in regulären Zeitabständen geschehen, aber wie gesagt, es gibt ja nicht nur den Zyklus auf der Erde oder innerhalb unseres Sonnensystems. Man kann ja auch innerhalb unserer Galaxie denken, da kann es natürlich auch einen Zyklus geben und das eine war der eine Zyklus und das andere war der andere Zyklus.
Es gibt den Präzessionszyklus zum Beispiel, an dem ja auch immer wieder...
Dafür haben wir aber keine Informationen, das kann ich jetzt heute auch nicht nicht wirklich beantworten. Fest steht aber, dass die Katastrophen, die es da gab, unterschiedliche waren. Und die letzte Katastrophe war eben der auseinander oder Teile dieses bereits auseinandergebrochenen Kometen, die noch auf die Erde gekracht sind. Das kann natürlich zyklisch sein, wenn man jetzt sagt, okay, die Erde muss einmal pro Jahr durch diesen Tauridengürtel. Aber da kracht es ja dann auch nicht jedes Mal.
Gott sei Dank, ja.
Zum Glück.
Aber wie du sagst, immer wieder zum Beispiel Airbursts und solche Dinge, Chelyabinsk wahrscheinlich das jüngste Beispiel. Viele Airbursts kriegen wir vielleicht auch gar nicht mit, weil die über offener See stattfinden oder wo und vielleicht gerade einmal irgendwo ein Schiffchen das mitkriegt, von dem aber nie mehr jemand was hört. Keine Ahnung. Naja gut, wir vielleicht NORAD und so sollte es doch mitkriegen. Aber gut. Aber das ist interessant, ne? Also fast scheint es so als...
Ja, wir haben ja schon in letzter Zeit angefangen, da sehr intensiv, möchte man sagen, in den letzten 20 Jahren uns sehr intensiv mit den Asteroiden und Kometenüberwachungen zu beschäftigen.
Immer intensiver.
Auch geschossen und so weiter und so fort. Genau, also auffällig intensiv.
Auch wie man sie ablenkt und so weiter, ja.
Genau, das meinte ich, genau. Und zu schauen, was passiert. Genau, aber...
Aber interessant ist eben diese kataklysmischen, sagen wir das so, also diese Kataklysmen, die irgendwo regelmäßig stattfinden, aber deren Abstände sich immer mehr verkürzen. Ja, also der letzte, also die große Flut ist jetzt gerade einmal 12.000 Jahre her oder so und jetzt sagen sie, kommen wir schon wieder in die nächste, in die nächste Welt, wobei davor hat es ja doch um einiges länger gedauert, ich glaube 40.000 Jahre und noch einmal davor, also auch das besprechen wir in der letzten Sendung und kann man in deinem Buch nachlesen, da gibt es auch sehr interessante Zeitlinien, die du da aufzeigst und das eben korrelierst mit eben der geologischen Geschichte des Planeten. Ausgesprochen spannend und fast schaut es so aus, als hätte da jemand ein Programm quasi gestartet irgendwann vor, was weiß ich, Millionen Jahren, das da jetzt irgendwie so abläuft und ja, und in bestimmten Abständen immer wieder diese Ereignisse beschert. Wobei, das ist natürlich völlig spekulativ, weil wer soll dieses
Bescheren
das richtige Wort ist die Frage.
Also mir gefällt die Vorstellung besser, dass wir dann einfach Hilfe bekommen, sozusagen.
Ja, aber die Frage ist, warum diese Kataklysmen überhaupt passieren. Ist das,
ach so,
das einfach nur was auch von wem auch immer gegeben oder ist das quasi auch ein Ablauf, der irgendwann einmal in Gang gesetzt wurde?
Wird. Du meinst, weil die Hobie das auch quasi prophezeien?
Ja, weil woher weiß man das sonst?
Ne? Also. Kann ich nicht sagen, aber vielleicht kann man so ein paar Dinge, also zum Beispiel, was es dann sein wird, quasi, was der nächste Kataklysmus, der große kosmische, von außerhalb der Erde quasi, wenn der Auslöser außerhalb der Erde ist, so weiter, könnte ich mir schon vorstellen, dass eine, wie gesagt, also jetzt rein spekulativ natürlich nur, dass eine raumfahrende Gesellschaft, die Hopi sagen ja, die Kachina würden wären von fremden Planeten gekommen, dass eine derartige Gesellschaft vielleicht in der Lage ist, vorauszusehen, dass, also weiß ich nicht, 12.000, 15.000 Jahre voraus zu berechnen, wann es wieder kracht.
Mit Sicherheit. Oder ja, ist absolut also vorstellbar.
Besser,
ja.
Besser als unsere Modelle, also mit Vorhersagen heute, wenn ich da an meine Wetter-App denke.
Ja, genau. Wobei das Wetter ist halt wieder eine ganz eigenes Geschichtel, ne? Also Klima.
Ja,
Wetter.
Natürlich, was anderes sollte jetzt nur ein kleiner, sollte jetzt ein kleiner Scherz sein. Das ist schon klar, das ist was anderes.
Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Und ja, das ist halt, das ist schon wirklich interessant, dass aber das wirklich so eine Art Evolutionsprogramm der Menschen ist. Weißt du, was ich meine? Also da, auch wenn dann dazwischen immer diese schrecklichen Katastrophen sind, die uns anscheinend auch noch immer in den Knochen stecken. Also da gibt's ja, so Mindwalking und solche Techniken, wo man diese Urerinnerungen teilweise wieder, ja, hervorholen kann und dann teilweise auch feststellt, dass wir da vielleicht sogar noch immer einen gewissen Erlebnissen, die wir vielleicht in der Vergangenheit hatten oder als Kollektiv hatten, wie auch immer man jetzt das mit Wiedergeburt und so weiter sieht, aber dass wir daran noch immer knabbern. Also das finde ich auch sehr spannend. Ja, also, aber es scheint fast so, als wäre das ein, quasi ein Evolutionsprogramm, ne, das wir quasi durchschreiten mit, ja, was dann am Ende dabei rauskommt. Du hast vorher erwähnt, vielleicht, dass wir dann wirklich in andere Daseinsformen übergehen, weil wir eben diese Entwicklung dann abgeschlossen haben. Das sagen viele, das sagen ja auch Religionen. Und es könnte wirklich so sein, ne?
Keine Ahnung, also das kann ja, naja, muss ich einfach ehrlich sein, also das kann natürlich jeder dann auch interpretieren und spekulieren.
So ist es, ja.
Wie man möchte und dann die Informationen, die für ihn wichtig sind, herausziehen oder eben auch nicht.
Genau. Eine interessante Parallele, die mir natürlich auch aufgefallen ist, also du hast es ja vorher schon beschrieben, also immer wieder diese Warnungen, die Kachinas geben und so weiter, oder wo immer jetzt genau diese Informationen der Hopi herkommen, aber wahrscheinlich von diesen Lehrmeistern. Und einer der seltsamsten Aspekte des Entführungsphänomens, also wo also Menschen eben sagen, sie sind mit unbekannten Intelligenzen da in Kontakt, die mit ihnen interagieren, die sie ja irgendwo hinnehmen, auf Raumschiffe oder was auch immer, und da irgendwas mit ihnen experimentieren. Oder zum Beispiel, ich verweise auf die letzte Sendung, wo eben sehr, sehr verstörende Erlebnisse einer jungen Frau behandelt werden. Und während dieser Entführungserlebnisse wird auch immer wieder diese Warnung gegeben vor einem, ja, sagen wir es ganz plakativ, Weltuntergang. Ja. Also das ist einer der ersten Dinge, die mir eigentlich aufgefallen sind, als ich mich vor Jahrzehnten begonnen habe, da irgendwie für diese seltsamen Sachen zu interessieren, dass das immer wieder als Thema kommt. Ne. Also man könnte jetzt sagen, ja, weil das sind die Kachinas und die warnen uns eben.
Ja, möglich. Also ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich, ja. Ich wenn ich gerade den Chat, ich gucke immer nur ab und an mal rüber, verfolge, muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dass ich, wie jeder auch, das UFO-Phänomen natürlich also spannend finde und auch quasi das Aktuelle natürlich, oder UAP, muss man ja heutzutage sagen.
Na, muss man nicht. Man kann
aber mich damit, ja, aber mich damit nicht wirklich auskenne und auch nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Genauso wenig, wie ich jemals vorhatte, dieses Buch zu schreiben.
Ja. Warum hast du das eigentlich geschrieben?
Weil ich Zeit hatte. Nein.
Ausrede.
Ja, das stimmt nicht, das ist gar nicht so falsch eigentlich. Ich durfte, wie auch immer, in Mutterschutz und habe mich dann einfach mit dem Thema beschäftigt, das ich jetzt nicht beruflich verfolge, sondern das mich aber noch vor meiner Passion für die Biologie ereilt hatte, nämlich der Archäologie. Ja, mit der habe ich mich immer beschäftigt, nebenher fand das immer spannend und auch weltweite Vergleiche zu ziehen und ja, so Felszeichnungen und solche Geschichten fand ich spannend. Dann habe ich verschiedene Bücher gelesen, auch von Anthropologen und so weiter. Andere lesen vielleicht ein Krimi, mich entspannt sowas, da ein gutes Buch zu lesen. Und dann war ich ein bisschen angefixt, wenn ich das mal so sagen darf. Und habe angefangen, da auch intensiver im Internet zu recherchieren, also auf den auch bei den wissenschaftlichen Journals. Und bin, wie gesagt, dann auch über diese Felszeichnungen gestolbert und war dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das eben so ist, wenn man sich für irgendein Thema interessiert. Da fängt man bei A an und landet irgendwann bei Z, ohne zu wissen, wie man hingekommen ist. War dann eben in Nordamerika bei diesen Felszeichnungen und da kriegt man halt als Erklärung immer, das haben die Schamanen damals, die haben sich da irgendeine bewusstseinserweiterte Droge verpasst und in ihrem Rausch haben sie das dann dahin gemalt. Das hat eigentlich nichts zu bedeuten. Und das wird hauptsächlich dann, also immer wieder benutzt als Erklärung, wenn man als Wissenschaftler, Anthropologe oder was auch immer nicht weiter weiß. Dann ist das einfach nur ein Gekritzel, irgendeine Vision, die der Schamane hatte und der hat die dann halt nicht zu Papier, sondern zu Stein gebracht. Und das fand ich ein bisschen unbefriedigend. Dann habe ich mir überlegt, okay, was sagen denn die Naturvölker, also die heutigen Nachfahren selber über derartige Dinge? Und dann bin ich bei meiner Recherche eben über das Book of the Hopi gestolpert. Und das war der Grund, warum ich das überhaupt angefangen habe zu lesen. Und dann konnte ich es nicht wieder weglegen und habe schon auf den ersten Seiten diese Übereinstimmungen, die einem regelrecht ins Auge springen, also dass wissenschaftliche Fakten sind, die in diesem Buch stehen, und zwar in geballter Ladung, vor allem auf den ersten, ich sage jetzt mal 20 Seiten. Und dann habe ich beim ersten Lesen habe ich noch gedacht, ja, das würden wir heute auch so sagen. Naja, das ist Zufall. Paar Zeilen später, das würden wir heute auch so sagen. Naja, gut, das ist immer noch Zufall. Aber irgendwann war es bar jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das geht in diesem Buch also wirklich zack, 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 zack. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann sind mir noch mehr Sachen aufgefallen, die dir ebenfalls gerade gesagt haben, die ich quasi nicht überlesen habe, aber jetzt nicht zuordnen konnte als reale Erdgeschichte oder Menschheitsgeschichte. Und wo ich dann eben im Nachhinein feststellen musste, ach na, da guck mal einer an, das sagen wir heute auch genauso. Das entspricht quasi unserer aktuellen, in vielen Fällen, mal abgesehen von den Fortschritten der dritten Welt, aber in vielen Fällen der aktuellen Lehrmeinung, unser aktuellen Wissensstand. Und nachdem ich mich dann wieder von meinem Schock erholt habe, habe ich mir gedacht, gut, das musst du jetzt mal irgendwie zu Papier bringen.
Ja, sehr gut, dass du das getan hast, weil also es ist ja kein riesenlanges Buch, also auch, man hat es relativ schnell durchgelesen in dieser Knappheit auch und in dieser Konzentriertheit, finde ich das wirklich sehr spannend. Und du zeigst das sehr gut auf, warum wir das eigentlich ernst nehmen sollten. Weil es eben nicht nur Blödsinn ist und, wie du sagst, irgendwelche ausgedachten Stories, und da kommt man immer mehr drauf. Also auch zum Beispiel Erdstelle, also Heinrich und Ingrid Kusch über die haben wir in der letzten Sendung auch kurz gesprochen. Die haben eben viele Erdställe aufgrund von alten, ja, von Märchen und Sagen gefunden. Ja, da wird von irgendeinem Gang gesprochen und dann findet man dort tatsächlich einen. Einer der Prophezeiungen auch der Hopi, nochmal kurz zu dem Thema, warum man das ernst nehmen sollte, ist, sie beschreiben da einen Kürbis der Asche, ne? Und wenn man sich vorstellt, wie ein Atompilz ausschaut, dann, also das war ja auch einer der Prophezeiungen, die eingetreten sind, ne? Der Kürbis der Asche, der dann plötzlich über Hiroshima aufgetaucht ist und vorher über
Trinity. Ja, das habe ich irgendwo gehört, aber das war eben nicht das, was dieser White Feather als diese neuen Zeichen quasi mit aufgelistet hat. Deswegen weiß ich nicht, und deswegen hatte ich vorhin auch extra gesagt, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss. Hier wurde es tatsächlich noch jemandem, also einem Hopi, diesem White Feather, das ist, glaube ich, auch ein Stammesältester, zugewiesen oder mit dem in Verbindung gebracht. Aber da kursiert sehr viel im Internet, und da wäre ich dann immer ein bisschen oder bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Das bedeutet nicht, dass es nicht stimmt, aber wenn ich die Quellen nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, dann nehme ich das tatsächlich auch nicht in mein Gedankenkonstrukt auf.
Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das her habe, aber ich
boah, jetzt. Ich habe es auch schon irgendwo gelesen und
okay, und also gehört, es ist aber nicht gesichert, dass Sie vom Kürbis der Asche gesprochen haben. Okay.
Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Und wie gesagt, okay. diese neuen Zeichen werden im Book of the Hopi, wo der Frank Waters ja in Zusammenarbeit mit dem Oswald White Bear Fredericks tatsächlich das Wissen oder die Überlieferungen nicht von irgendeinem Hopi sozusagen aufgenommen haben, sondern tatsächlich von das geballte Wissen von 30 Stammesältesten. Und das haben sie quasi in diesem Buch verarbeitet.
Ja.
Und dadurch, dass das, was ich ja in meinem Buch auch sehr genau ausführe, dadurch, dass das alles Hand und Fuß hat, also wir heute sagen würden, oder fast alles wissenschaftlicher Fakt ist, würde ich die Inhalte dieses Buches natürlich jeder Internetseite vorziehen an Wahrheitsgehalt.
Ja. Ich schaue dann auch noch so ein bisschen im Chat, was dann auch jetzt für Fragen kommen. Wie gesagt, falls jetzt noch jemand anrufen möchte, jetzt wäre die Zeit. Du beschreibst dann auch Saurit, Hermes, alias Henoch, alles quasi Figuren, die eigentlich wahrscheinlich dieselbe Figur darstellen und ja, die mit dieser ganzen Geschichte auch verbunden sind. Also die auch, ja, es gibt ja den Begriff des hermetischen Wissens und so weiter auch. Also die eigentlich dieses Wissen weitergegeben haben, das eben den Eingeweihten gehört. Also nicht den Kindern, die quasi uneingeweiht sind, von denen wir davor gehört haben, sondern die diese Geschichte weitergegeben haben. Ne? Und die Pyramiden spielen da ja auch eine Rolle darin.
Genau, also es war ja bei vielen alten Völkern, von mir aus auch bei den Ägyptern so, dass natürlich nicht die ganze Bevölkerung die komplette Bandbreite des Wissens erhalten hat. Das wurde schon immer auf die ein oder andere Art und Weise gefiltert. Zumindest das, was nach außen weitergegeben wurde. Und dieser Kern, das Wichtigste, haben die auch bei den Maya, das haben die Priester quasi, das Hauptwissen haben sie für sich behalten und in einem relativ kleinen Zirkel weitergegeben. Und ich könnte mir gut vorstellen, aber das weiß ich auch nicht, das ist jetzt wirklich nur eine Idee, die mir gerade kommt, dass vielleicht auch dieses Book of the Hopi gar nicht entstanden wäre, wenn die Stammesältesten sich vorher nicht darauf geeinigt hätten, den Rest der Welt da so ein bisschen zu informieren. Denn diese Zusammenkunft war ja oder soll ja 1948 gewesen sein und dieses Book of the Hopi ist von 1963, also könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein Grund dahinter liegt, dass diese 30 Stammesältesten überhaupt einen Teil ihres Wissens offenbart haben und dem Rest der Menschheit zugänglich gemacht haben.
Und dahinter steht aber doch auch eine Hoffnung, dass man es diesmal vielleicht abwenden kann oder dass es diesmal nicht so kataklysmisch
sein muss. Genau, dass wir es, vielleicht schaffen wir es. Auch.
Und was ist denn, das kam auch diese Frage ganz am Anfang schon, vielleicht, dass wir das jetzt noch einmal am Ende kurz behandeln. Wie kann man es denn abwenden? Oder möglichst, sage ich mal, smooth, dass dieser Übergang möglichst ohne Riesenmassensterben und keine Ahnung was von sich geht.
Und jetzt also laut dem Thomas Banyakya, da haben wir ihn ja wieder, vor allem dadurch, dass wir, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass wir uns also, dass wir mehr mit der Natur leben und nicht gegen die Natur, dass wir, ob es sich damit abwenden lässt, kann ich nicht genau sagen. Wie gesagt, ist es auch einfach nur, um die Überlebenswahrscheinlichkeit dadurch zu erhöhen, langfristig gesehen. Aber das ist zumindest der Rat, den die Hopi uns geben, dass wir zurück zur Natur, zu dem Leben mit der Natur kehren und friedlich miteinander leben, uns nicht gegenseitig bekriegen, offen im Geist sind und egal welcher, sie schreiben ja hier, ich zitiere jetzt nochmal das Wort, das die Hopi benutzen, also egal welcher Rasse, schwarzer, weißer, roter oder gelber Rasse angehören, dass wir zu erkennen, dass wir quasi trotzdem ein Volk sozusagen sind, also alle eins, nämlich Brüder. Einfach friedlich miteinander auskommen. Das ist so das, was die Hopi quasi sagen.
Das ist auf jeden Fall guter Ratschlag.
Das wird natürlich keinen Kataklysmus abwenden, aber vielleicht andere Probleme.
Ja, das ist eben die Frage, welcher Natur dieser Kataklysmus ist und so weiter. Ja, jetzt haben wir noch einen Anrufer, ich probiere es jetzt nochmal. Also, lieber Anrufer, bitte, du bist on air.
Ja, hier ist ein Bekannter aus, ist egal wo.
Ja, hallo, ja, ich kenne die Stimme.
Und mir sind da zwei, drei Sachen aufgefallen vorhin. Was ist aufgefallen? Ich habe da einen netten Gedankengang vielleicht so. Es ging ja um den unteren Mensch, spirituellen Krieg.
Ja.
Wenn ich das weltweit betrachte und mir angucke, was gerade weltweit geschieht, dann könnte ich der Meinung sein, dass da herzlose, materialistische Egoisten am Werke sind, was ja eine spirituelle Sichtweise ist, sein könnte.
Ja, das sieht so aus teilweise, ja, auf jeden Fall.
Ich denke mal, die der ganzen Sache folgen, die wissen wir nicht mal.
Ja, ist auch egal jetzt, aber ja, es vieles, was da passiert, ist herzlos und materialistisch und ziemlich rücksichtslos, ja.
Einige Kreise nennen das die dunkleren Mächte.
Ja, da kann man jetzt alles rein interpretieren, genau.
Ist ja aber nur eine Sichtweise.
Ja, ja.
Dann war ja noch was von wegen, dass die Kachinas Kinder kontaktieren würden.
Ja, diese Kinder, das ist eher jetzt im übertragenden Sinne gemeint, Yvonne, richtig? Also das.
Also so würde ich das sagen, ja. Genau. Also die nicht eingeweihten Kinder, so wie wir jetzt die Schäfchen vom ja. Priester sind.
Also nicht wirklich Kinder, ja, sondern.
Vielleicht auch Kinder im Sinne von unschuldig und nicht ganz ja. den Überblick habend.
Genau.
In ihrer eigenen Welt so ein bisschen noch lebend und nicht ausgereift.
Also wir halt, so, ne? So der Otto
Normalbürger. Genau, wir genau. eben, genau. So würde ich das jetzt interpretieren. Das heißt natürlich nicht, dass ich das richtig interpretiere.
Ja. Was Kinder kontaktieren ja angeht, aus der UFO-Szene heraus, da ist ja dieses Ereignis in der Schule gewesen, wo die ganzen Schüler auf dem
ja, ja, in den 90ern. Ja, ja. Haben. Stimmt, also ich weiß nicht, ob du diesen ach Gott, mir fällt jetzt der Name nicht ein, wo das passiert ist in den 90ern. Ein inzwischen recht interessanten, genau, Ruwa Ariel School, danke Mohnbrötchen. Gab es da einen Vorfall, wo eben Kinder tatsächlich Zeugen von ja, einer unbekannten Intelligenz wurde, die da ist irgendwie ein Objekt gelandet und so weiter. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Yvonne.
Die haben sich gezeigt und haben auch versucht, mit den Kindern telepathischen Kontakt aufzunehmen.
Ja, und die haben auch vor dem, salopp gesagt, Weltuntergang gewarnt. Ja, würde wunderbar passen. Ich weiß nicht, Yvonne, hast du von dem Vorfall gehört?
Ich höre gerade ganz gespannt zu. Ja. Nee, kenn ich nicht. Ich habe ja vorhin auch gesagt, also ich komme ja nun wirklich nicht aus der UFO-Szene und bin deswegen auch an das Buch relativ wissenschaftlich und möglichst nüchtern rangegangen. Also
gute Idee.
Mein Buch. aber ich bin immer offen für alles. Also ne, ich finde jetzt nicht, dass man, wenn es keine wissenschaftlichen Fakten gibt, die dafür oder dagegen sprechen, bin ich der Ansicht, sollte man offen für alles sein. Aber ich komme jetzt wirklich nicht aus der UFO-Szene und habe da nicht allzu viel Hintergrundwissen, was diese aktuellen Ereignisse.
Ist nicht aktuell, das war in den 90ern. Und da
ja, gut, das ist für mich jetzt aktuell im Vergleich zu dem, was die Hopi, aus Sicht der Hopi, was die Hopi
ja, das überliefern. Stimmt, ja.
Also deswegen, nee, kenne ich nicht. Also da gibt es sicherlich ganz vieles, was ich nicht kenne und weiß.
Ja, ja, also da wurden wirklich buchstäblich Kinder kontaktiert, genau. Ja. Interessant.
Und die würden gewarnt vor dem kommenden Weltuntergang.
Ja, ich glaube, Anrufer, oder? Wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Es gibt auch eine Netflix-Serie inzwischen drüber, falls dich das interessiert. Yvonne, ist sicher interessant. Und ich glaube schon, dass die auch, so wie sie einfach wirklich sehr oft in diesen Kontakterfahrungen, dass da einfach vor einer drohenden Katastrophe gewarnt wurde. Ich glaube, das war auch in diesem Vorfall in der Ariel School der Fall, ja.
Okay, das ist natürlich
spannender. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher,
aber ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. 62 Kinder sahen UFOs und fremde Wesen. Der Ruwa-Vorfall. Da hat jemand schon einen Link in den Chat gepostet. Ja, danke. Ja?
Dann war ja noch die Rede davon, dass diese Kataklysmen in immer kürzeren Zeiten kommen.
Ja.
Die im Maya-Kalender, die Zyklen, die werden ja auch immer kürzer.
Genau, ja.
Nur mal so als Gedankengang mit angefürchtet.
Genau, ja. Es ist
okay, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Das ist auch.
Das
notiere ich mir gleich mal. Da müssen wir
schauen. Schön, dass wir dir auch ein paar Anregungen geben können. Ja, ja, richtig.
Also, so ist es ja gedacht.
Auf jeden Fall, ja. Idealerweise natürlich.
Mehr wollte ich auch schon gar nicht.
Ja, vielen Dank für deine interessanten Anregungen.
Gerne.
Okay, tschüss.
Bis dann, schönen Abend.
Dankeschön, tschüss. Dir auch.
Ja, also genau, das finde ich eben auch interessant, dass das in eher kürzeren Abständen kommt, ja, so wie Geburtswehen. Fällt mir jetzt auch noch als vielleicht unpassende, aber doch Analogie ein. Was immer da jetzt geboren werden soll.
Und ich sehe gerade, wenn ich ganz kurz, bevor es wieder weg ist, ich wollte dir jetzt gar nicht ins Wort
kriechen, bitte.
Aber weil sich dieser Chat immer so schnell nach unten bewegt und jetzt gerade sehe ich es noch. Hier hat jemand geschrieben, ich glaube, treuer Zuhörer, wenn ich es richtig sehe, hatte die Frage, gibt es noch aktuell Kontakt mit den Hopis?
Ja.
Eventuell eine neue Auflage vom Book of the Hopi, das wäre doch interessant. Also, naja, klar gibt es Kontakt mit den Hopi, aber die haben sich sehr stark zurückgezogen. Und der Kontakt nach außen ist kontrolliert. Also die lassen auch Besucher in ihre Reservate sozusagen, aber ohne Kameras, soweit ich weiß, nur mit Anmeldung, nur mit einem Hopi-Führer und ohne dass da allzu viel Interaktionen quasi stattfinden mit den, ich sage jetzt mal, Dorfbewohnern. Also die sind da sehr vorsichtig geworden, weil die einfach auch in den 70er Jahren wohl da wirklich überrannt wurden, vielleicht auch ausgenutzt wurden, jeder die Hopi für seine oder die Überlieferung der Hopi oder die Lebensweise der Hopi oder was auch immer für seine Zwecke, seine, ich nenne es jetzt mal Propaganda oder was auch immer.
Ja, instrumentalisiert mit Sicherheit, ja.
Genau, danke, das ist das Wort, das ich jetzt gerade krampfhaft versuche zu umschreiben. genau, und da haben sie sich sehr zurückgezogen. Eine Neuauflage von Book of the Hopi wird es, glaube ich, deswegen nicht, also Neuauflage im Sinne von das Buch so, wie es ist, nochmal neu aufgelegt, kann natürlich sein, aber quasi nochmal neu geschrieben im Sinne von, dass man neue Informationen hinzufügt und so, glaube ich nicht, weil der Frank Waters, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch schon länger verstorben ist. Der Autor, also der das quasi zu Papier gebracht hat, dem die Hopi, die 30 Stammesältesten sich da quasi anvertraut haben. Der hat auch 2 Jahre damals oder sogar 3, ich weiß es gerade nicht ganz genau mehr, mit den Hopi gelebt quasi und war selbst zumindest zur Hälfte ein Native American. Genau, also ich glaube, dass das heute so nicht mehr möglich ist. Aber wenn man die Hopi vielleicht auf die eine oder andere Art vor Ort kontaktiert, wer auch immer vielleicht mal in der Nähe ist, vielleicht lassen sie sich ja auf ein Gespräch ein. Aber wie gesagt, so eine komplette Neuauflage, nicht, dass ich wüsste, dass der Verlag es geplant hat, das nochmal zu machen. Es gab auch eine deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, ob die zugänglich ist. Das wurde, glaube ich, auch mal irgendwann, wenn ich das richtig gesehen hatte, irgendwo jetzt hier gefragt im Chat, welche Version. Also es ist nicht in der Hopi-Sprache geschrieben, es ist in Englisch geschrieben. Das ist auch dieses Originalbuch, aber zusammen mit einem Hopi. Dieser Oswald White Bear Fredericks, sagt schon ein bisschen, der Name ist Hopi, hat also mit dem Frank Waters zusammen dieses Buch geschrieben und hat ich glaube, mit als Übersetzer fungiert, aber vielleicht hat der Frank Waters in den 2 Jahren, die er bei den Hopi war, da auch vieles selbst an Sprache gelernt, aber geschrieben. Das Originalbuch ist in Englisch. Und ich habe mich auch mit der englischen Originalfassung beschäftigt, eben um zu verhindern, dass dann wieder eine neue Übersetzung ins Deutsche da vielleicht dann, wie ich vorhin schon sagte, mit den Übersetzungen der Bibel, da reicht es ja dann nur leicht sinnverändernd, absichtlich oder unabsichtlich, und dann gibt es schon was anderes. Also ich habe das die deutsche Version nicht gelesen, kenne die auch nicht, sondern das beruht bei mir auf dem englischen Original.
Ja, also instrumentalisiert werden die sicher. Kleinste Veränderungen können ja dann schon wieder in völlig andere Interpretationen führen. Das ist halt sowieso schwierig. Also sobald man was, je konkreter man was sagt, desto schlimmer kann das Missverständnis sein. Ne?
Genau.
Wirklich den Zyklus durchbrechen und so, das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Also da haben sie eigentlich nur Allgemeinposten. Ja, also wir sollen uns halt zurückbesinnen und sollen halt vernünftig werden. Und dann wird es nicht so schlimm. Also so fasse
ich
das.
Ja, ich glaube nicht, dass sie davon ausgehen, dass die Zyklen, wenn du jetzt von Zyklen ausgehst, ja, die Hopi sagen jetzt nicht, dass es Zyklen sind, aber wenn wir jetzt einfach mal deine Terminologie beibehalten, okay, ja. Die Hopi sagen, dass es mit der 5. Welt ist es noch nicht beendet. Also die gehen davon aus, dass danach noch mindestens eine. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, weil ich mich mit den Prophezeiungen, also in dieser Art, jetzt nicht ganz beschäftigt habe. Aber es ist auf jeden Fall mindestens noch eine, wenn nicht sogar noch 2 Welten gibt, die da auf uns zurollen. Also es muss noch mehr als einen Kataklysmus geben, der da auf uns wartet. Ja. Von daher scheint es da auch nicht mit Unterbrechungen, so wie wir das vorhin gerade besprochen haben, getan.
Wie meinst du mit Unterbrechungen getan?
Naja, mit den Zyklus. Du hast ja gerade gefragt, den Zyklus, ob es dann
also durchbrechen, ja,
unterbrechen, okay, oder verstehe. Durchbrechen, Verzeihung, zu durchbrechen.
Ist vielleicht auch gar nicht so gemeint. Also so habe ich es jetzt gar nicht gemeint, aber eher, ja, okay, interessant. Ja, genau. Das heißt, es ist wirklich
also
so eine Art
Evolution. Also zu verhindern, zu verhindern, dass es zur fünften Welt kommt. Also dass wir unsere
das okay, Ende so habe ich ja, stimmt, so kann man es verstehen, so habe ich es eigentlich. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich es gemeint habe, aber wenn man es jetzt wirklich als Evolutionspfad sieht, dann soll man das ja gar nicht verhindern, aber dann geht es eher darum, diesen Übergang halt möglichst
smooth,
also nicht so dramatisch, ja, aber man lernt halt dann oft eher aus dramatischen Dingen als aus Gurdjieff spricht halt auch von Schocks quasi, die manchmal nötig sind, um einfach sich weiterzuentwickeln. Vielleicht ist das einfach so. Nicht nur beim Einzelnen, sondern auch global in der Gesellschaft. Würde fast irgendwie Sinn ergeben.
Ja, genau. Also Erich von Däniken hat ja mal so ein Buch geschrieben, ich glaube, der Titel war Der Götterschock. Ja. Das würde für die zu den Prophezeiungen der Hopi, die wir gerade vorhin durchgesprochen haben, ja in gewisser Weise passen, ohne dass ich jetzt parat habe, was Erich von Däniken da inhaltlich in dem Buch alles gesagt hatte. Aber ich weiß, dass es dieses Buch Der Götterschock gibt, und das würde vom Titel her meiner Meinung nach zu dem passen, was passiert, wenn die Kachina eben ihre Maske abnehmen.
Ja. Und dann zucken halt manche aus. Das ist leider auch zu erwarten. Und dann müssen wir halt schauen, was passiert. Sehr schön. Hat Frau Strattmann schon von diesem Buch gehört? Ein Survival Kit? Achso, aber das Buch. Ja, egal.
Nein, kenne ich nicht.
Hast schon geschaut. Okay. Im Buch der Offenbarung aus 60, Ante Domine, ist das eine göttliche Vorhersage, welche nicht verhindert werden kann. Ja, ja, also eher, wie sie dann wirklich quasi sich manifestiert. Ja, ja, also zusammenfassend kann man sagen, die Anzeichen, dass unsere ich meine, jetzt vielleicht eine persönliche Frage, aber war das auch ein bisschen ein Anspann? Ich meine, du hast ja auch eine Tochter, oder ein Kind. Und ja, wir leben in einer Welt, die in einem großen Umbruch ist, und vielleicht gibt es da Hilfestellung quasi aus der Vergangenheit und von solchen Völkern wie den Hopi, die sind ja nicht die einzigen.
Genau. Also ich sehe da jetzt nicht schwarz. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt für mich und mein Kind noch keinen Survival-Kurs gebucht.
Ja.
Ich gehe da noch positiv in die Zukunft.
Was auf jeden Fall vernünftig ist. Das heißt, du glaubst, ich bin ja auch eigentlich bin ich Optimist. Erstens mal glaube ich nicht, dass es in der Katastrophe enden muss. Und zweitens glaube ich, dass das auch dann auch irgendwie so seinen Sinn hat, hoffentlich.
Genau, Hopi, ich sehe es gerade, Hopi kommt nicht von Hope, sondern das ist das friedliche Volk. In der Sprache der Hopi bedeutet das friedliche Volk.
Genau, und ich glaube, friedlich ist auch das Stichwort für die Zukunft.
Genau, hoffentlich.
Im Moment schaut es ja nicht so super aus, ne? Ich glaube, da sind wir uns auch einig, ne? Aber hoffen wir auf das Beste.
Genau. Die Hoffnung stirbt zum Schluss.
Na, der Hoffende.
Und der Hoffende oder so. Nein, der Hoffende überlebt natürlich den nächsten Kataklysmus. Und wenn wir eines aus den Überlieferungen der Hopi gelernt haben sollten, dann zumindest, auch wenn es offenbar viele von uns, oder nicht jetzt unbedingt von uns, aber von den Menschen getroffen hat oder vielleicht auch treffen wird, es scheint weiterzugehen.
Hoffentlich. Na, ich glaube auch. Wirst du ein weiteres Buch schreiben? Also ich meine jetzt zu diesem Thema.
Wie gesagt, ich hatte ja nie vor, dieses Buch zu schreiben. Wenn es da genügend Stoff gibt, um ein weiteres Buch zu schreiben irgendwann, werde ich das bestimmt machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber im Moment ist erstmal konkret nichts geplant. Ich wüsste auch gar nicht, wann ich da dazukommen soll, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja. Du hast alle Hände voll zu tun. Ne? Ja, also ich vielen herzlichen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Und wenn es eine Fortsetzung gibt oder wenn du der Meinung bist, dass da jetzt doch noch vielleicht Dinge heute ungesagt sind, gibt es abschließend etwas, das du jetzt für dich auch als Conclusio siehst aus diesem ganzen, ja, aus deinem Buch und auch aus den Auseinandersetzungen und so weiter und Diskussionen, die du aufgrund dieses Buches hattest und so weiter. Gibt es da irgendein vorläufiges Fazit für dich oder eine ja, Erkenntnis?
Naja, das Fazit hatte ich ja, das hast du vorhin auch schon mit vorgetragen, ist ja einfach, dass das unsere, also dass wir ja häufig glauben, alles über unsere Vergangenheit zu wissen oder zumindest glauben, dass die Archäologen, Anthropologen das meiste schon gesagt ist, dass wir die Puzzleteile schon so weit zusammen haben, dass wir da eine Timeline erstellen können und so weiter und so fort. Und das ist für mich quasi das Wichtigste aus diesem Buch, also nicht unbedingt aus meinem Buch, sondern aus dem Book of the Hopi, dass unsere Vergangenheit eben nicht so war, wie wir es uns bis jetzt zusammengepuzzelt haben. Dass die einzelnen Puzzleteile auch mit Sicherheit stimmen, aber dass uns noch sehr viele, sehr große Puzzleteile fehlen. Eins dieser Puzzleteile ist letzten Herbst, allerdings erst nach unserem Gespräch, ich glaube, es war nach unserem Gespräch, tatsächlich auch noch gefunden worden. Das behalte ich jetzt tatsächlich für mich und mache mal ein bisschen Werbung für den AAS-Kongress in Dresden im Herbst. Da würde ich das Puzzleteil nämlich vorstellen.
Sehr spannend, okay.
Gemein, ich weiß. Aber.
Ein bisschen gemein, aber okay, ich verstehe es. Also, das heißt, im Herbst wird es dann wahrscheinlich auch Aufzeichnungen geben, die man sich im Internet anschauen kann, hoffe ich.
Ich glaube schon, ja, bei Hangar 18b, die nehmen das ja immer auf.
Sehr gut, okay. Ja, mit denen bin ich eh immer in Kontakt.
Und kommt dann meistens ein paar Monate später, stellen die das dann online.
Vielleicht magst du darauf hinweisen, dann würde ich das auch sehr gerne in den News verlinken.
Kann ich machen.
Yvonne, ja, wie du sagst, die Vergangenheit war spannender, abenteuerlicher, mysteriöser, himmlischer, katastrophaler, als wir uns das je ausgemalt haben. So ist es. Und schauen wir mal, wie die Zukunft wird. Ich hoffe, sie wird himmlisch, fantastisch, von mir aus mysteriös, abenteuerlich und nicht allzu katastrophal.
Genau, das hoffen wir sicherlich alle.
Das hoffen wir alle. Alles ja. Klar. Dann vielen Dank, dass du dir heute auch noch mal so lange für uns Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Buch. Ja, alles Gute weiterhin. Und ich hoffe, es gibt da mal eine Fortsetzung und es gibt da mal neue Erkenntnisse. Vielleicht ja schon in diesem Herbst.
Genau, ich lasse es dich wissen und ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank und gute Nacht, schönen Abend für alle, die gerade zuhören.
Alles klar, dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Crop FM Radio aus der Vorstadt.
Und das nächste Mal, Crop FM, es geht spannend weiter. Es wird die letzte Sendung vor der Sommerpause sein. Und mein Gast ist Stefan Weber, mein Live-Gast am 26. Juli 2024. Er ist Remote Viewer und er war der Monitor in den Sessions zu den Erlebnissen von Clara Wolf, die wir in der letzten Sendung übrigens behandelt haben. Und er hat speziell für diese kommende Sendung auch einige Viewings auf die Apostelzeche gemacht. Auf die bin ich wirklich sehr gespannt. Und zwar haben wir die Frage nach dem Ursprung und dem ursprünglichen Zweck und so weiter gestellt. Mal schauen, was sie da rausgefunden haben, ob sie was rausgefunden haben. Und außerdem sprechen wir dann noch über das Thema Hypnose ganz allgemein. Und auch über einige erstaunliche Viewings, die er sonst noch so gemacht hat, die da vielleicht irgendwo reinpassen und auch Erlebnisse, die er persönlich gehabt hat, die auch nämlich nicht so ganz ohne sind. Ja, zu hören ist das Ganze am 26. Juli 2024. Mir bleibt nur mehr mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse zu bedanken und ich verabschiede mich wieder mal mit der Eröffnungsnummer aus dem Album The Future Still Lies Ahead, Broadway Sideways heißt er. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum 26. Juli 2024. Macht es gut.